Salut à toutes et à tous et bienvenue au bord du Binswagen. Aujourd'hui, Kim LeCourt remporte la 5e étape du Tour de France Femmes avec Swift au sprint devant Demi Vollering qui enchaîne et chute comme Roglic en personne. Après une semaine de sprint explosif, de bosses piquantes et d'un peloton agité comme une soirée chez Quickstep, on entre dans le dur du massif central. Alors bidon rempli, jambes affûtées et bon épisode dans le Binswagen.
So, vielen Dank zum zweiten Mal an die gute Liv, die uns jetzt auch zur Frauentour de France ein französisches Intro geschickt hat. Ich bedanke mich nochmal. Wir sind heute jetzt hier zur, ja, auch ersten Folge zur Frauentour de France mit richtiger Expertise ausgerüstet und sitzen jetzt hier im Allgemeinteil schon zu viert. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Meiner Andi Stauff.
Und meiner Lynn Teutenberg.
Jo.
auch das mal wieder jemand, der Ahnung hat.
Ja. Wahre Expertise aus dem Hause Teutenberg.
Hat sich ja beim letzten Mal schon so abgezeichnet, dass wir dich mal wieder fragen. Ja.
Ich gebe mir Mühe, habe ganz fleißig geguckt, um auch viel berichten zu können.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert.
Du Basti, wie sieht denn gerade dein Fitnesszustand aus?
Ja, ich habe gerade hier mal die Whoop-App aufgemacht und es sieht relativ gut aus. Ich habe ja jetzt auch irgendwie anderthalb Wochen Urlaub hinter mir und das ist ja immer gar nicht so schlecht, weil ich auch relativ viel Fahrrad fahre. Also aktueller Zustand 85% Schlaf, 88% Erholung. Herzfrequenzvariabilität 117, Ruheherzfrequenz 43. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Ich habe auch schon mal kurz in meinen Alter reingeguckt. Es bleibt weiter bei 30,2. Ich habe es noch nicht auf 29 geschafft.
Forever young.
Aber ich habe rausgefunden, oder wenn ich hier reingehe und gucke, was ich besser machen könnte, wenn ich jetzt noch Krafttraining machen würde, wäre ich, glaube ich, wieder 18 oder so.
Ja, dann solltest du das vielleicht mal machen. Das ist somit das einzige Ziel, was ich da erfülle, ist auf jeden Fall das wöchentliche Krafttraining. Da habe ich auf Bedarf an Training in Zonen und eigentlich in allen Zonen. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe ja jetzt seit ein paar Wochen hier einen neuen Mitbewohner, der mich regelmäßig morgens früh aus dem Bett holt. Fällt einem dann mal wieder auf. Ne? Sonst haben wir immer geguckt, okay, was können wir verbessern, haben das so optimiert. Und wenn dir das jetzt mal so wieder rausgezogen wird, siehst du das halt auch direkt an deinen Daten. Wenn du das dann auch mit den Trends vergleichst, ne, du kannst ja auch immer, das finde ich ganz cool bei Whoop, so ein bisschen aus dem Archiv gucken, wie hat sich das verändert, wie hat sich entwickelt. Also es lügt dich wirklich nicht an. Ne? Man selber kann sich ja immer was vormachen. Ja, ich mache genug oder ich muss das und das machen, aber eigentlich kriegst du da schon viele Insights bei Whoop. Also egal, welche Mitgliedschaft du jetzt hast, so die wichtigsten Daten und vor allem diese Trends, die dich so langfristig motivieren können, die kannst du ja immer gut einsehen.
Und ich habe jetzt nochmal einen ganz straighten Aufruf an alle, die das so wirklich interessiert und die wirklich überlegen, sich Whoop zuzulegen und damit so ein bisschen an sich zu arbeiten. Nämlich solange das Wattbüro bei der Tour de France Femme jetzt läuft. Auch wenn ihr das Wattbüro nicht mehr gewinnen könnt, meldet euch dafür an. Und meldet euch für den kostenlosen Probemonat mit uns an auf join.woop.com/besenwagen. Für alle Teilnehmer und eben Sign-ups für den kostenlosen Probemonat innerhalb dieser Zeit. Wir werden nämlich zwei Jahresmitgliedschaften Peak verlost am Ende vom Wattbüro Tour de France Farm. Also jetzt ist der Zeitpunkt, das nochmal auszutesten, den kostenlosen Probemonat sowieso mitzunehmen, aber halt vielleicht auch ein ganzes Jahr, wenn ihr Glück habt. Also join.woop.com/besenwagen und vielleicht sehen wir uns bald da in der Besenwagen-Gruppe.
Ja, die Tour läuft noch bis Sonntag, also viel Glück, wenn ihr euch dazu anmeldet. Mit wem unterhaltet ihr euch privat so über Radrennen?
Wen fragst du?
Naja, also ich meine, familienintern wird jetzt schon auch viel über Radrennen gesprochen.
Ey, das ist auch gerade so witzig, ich bin gerade auf deinem Procycling-Stats-Profil und da steht einfach, da steht so ein Rider Familie, da stehen einfach so vier Namen. Das ist halt, das und alle im Radsport, das ist halt, oder waren mal im Radsport, das ist schon auch, glaube ich, relativ selten, ja.
Müssen wir euch eigentlich nochmal vorstellen?
Nee.
Es hören ja nicht alle Hörer alle Folgen. Also Lynn war vor nicht allzu langer Zeit hier schon zu Gast. Aktive Profi-Radrennfahrerin beim Team Lotto und gerade nicht bei der Tour de France im Einsatz. Und dann haben wir kurz überlegt, wen wir hier als Experten mit reinholen, haben aber nicht sehr lange überlegt und sind dann auf dich gekommen. Und du hattest auch glücklicherweise Zeit heute.
Ja, es hat jetzt gut reingepasst.
Und wir fahren alle, außer Paul, dann zur Tour de Neuss rüber gleich.
Genau.
Fahrt ihr alle zur Tour de Neuss?
Klar.
Also selbst Andi hat gestern gesagt, er kommt.
Bei uns ist doch wieder Familienduell, Papa gegen Tim.
Echt? Fährt er auch mit wieder?
Ja, ist am Start, ja. Okay.
Ja, aber geht's doch in die neue Runde. Letztes Jahr Longerich hat Papa gewonnen, da muss jetzt der Tim ein bisschen Gas geben.
Lars gewinnt noch Rennen.
Naja, nee, der hat das Rennen nicht gewonnen, aber der war vor Tim.
Achso, okay. Ja gut, das ist ja fast wie ein Sieg. Tim ist
das
ja,
ist richtig.
Tim ist ja schon kein Schlechter, ja.
Freitag auch beide.
Darum geht's auch nur noch, wenn die beiden irgendwo am Start stehen, oder? Fahren so außer Konkurrenz gegeneinander.
Genau.
Ja, wer trotzdem nochmal in die erste Folge mit Lynn reinhören will, der kann es machen, Folge 332. Und ja, was ist seitdem so passiert? Das war im Mai.
Bei mir? Ja. Ich bin ein bisschen Radrennen gefahren, ein bisschen im Trainingslager und ansonsten nicht so viel Neues eigentlich.
Es kam diesen Montag noch eine heiße News rein aus Radsport Deutschland, und zwar, dass der Rolf Aldag bei Red Bull Bora Hansgrohe, also ich weiß nicht, ob er gehen musste, ob er gegangen wurde, zusammengegangen worden sein. Auf jeden Fall ist Rolf Aldag nicht mehr Chefsprecherleiter, war er ja, ne? Ich glaube, das war also seine Position da im Team, oder Head of Sports Directors. Das ist er jetzt nicht mehr, und heute hat man verkündet, dass ein neuer Sportlerleiter das Team bereichert mit Sven van Turnhout, der belgische Nationalcoach war, zumindest bis letztes Jahr zu den Olympischen Spielen. Ich glaube danach, ich weiß nicht, ob er danach aufgehört hat. Auf jeden Fall war er der Nationaltrainer bei den letzten Weltmeisterschaften, die Belgier gewonnen haben, bei Frauen, bei Männern im Nachwuchsbereich und halt auch vom Doppel-Olympiasieger Evenepoel. Und man munkelt, zumindest in Belgien, wie ich jetzt so gehört habe, dass das ein sehr klares Indiz dafür ist, dass Remco kommt, weil das wohl irgendwie
was
ein bisschen
noch
zusammenhängt.
Interessanter finde, ist, was du heute auch schon gesagt hast, dass unser Freund Walse, Philipp Walsleben, schon angedeutet hat, dass das auch ein guter Mann ist.
Ja, also ich glaube, der hat das halt auch aus der Presse vernommen, ne? So was so das Feedback ist. Und wenn man jetzt mal guckt, wie die Belgier und Belgierinnen in den letzten Jahren performt haben bei der WM, auch so als Team, muss man schon sagen, scheint er da einiges richtig gemacht zu haben. Geht ja nicht immer darum, irgendwie noch im Auto zu sitzen und irgendwas ins Mikrofon zu sagen, sondern halt die Strukturen irgendwie zu schaffen, ne? Damit Athletinnen performen können. Von daher würde ich mal sagen, hat er einen guten Job gemacht. Er war auch viel im Cross-Bereich unterwegs im Vorfeld, bevor er auf die Straße gegangen ist. War da auch sehr erfolgreich. Da hatte ich eigentlich auch nur Positives gehört, von daher.
Aber Andi wusste das schon seit Oktober.
Ja klar, also ich lese ja auch die Nachrichten und gucke mir die nicht nur an. Also es gab, glaube ich, die erste Meldung, dass Sven van Turnhout Richtung Bora geht, Ende letzten Jahres. Dann gab es auch das war aus der Presse, und dann gab es auch dieses Jahr schon eine Mitteilung vom Team, glaube ich. Dass eben Sven van Turnhout und Rolf Aldag sich diese Position teilen, wie man es jetzt auch immer nennen will, ne? Head Sports Director oder einfach über alle sportlichen Geschehen im Team entscheiden. Und da habe ich mich schon ehrlich gesagt gefragt, wie das gehen soll. Also so zwei Leute für eine Position, da habe ich mir damals schon die Frage gestellt. Und war dann jetzt nicht so riesig überrascht über die Meldung, dass das jetzt dann doch nur eine Person weiterhin machen wird.
Du hast jetzt gerade gesagt, wenn man die Nachrichten richtig liest, also auf der offiziellen Red Bull Bora Hansgrohe Seite steht, dass Sven van Turnhout erweitert ab sofort die Gruppe der sportlichen Leiter bei Red Bull Bora Hans Grohe. Und da steht nichts davon, dass er schon im Vorfeld der tätig war. Das ist eine offizielle Mitteilung von Red Bull. Und dass er seinen Einstieg erfolgt beim Nachwuchsteam, jetzt bei der Tour Alsace am Mittwoch, die, also was ja quasi heute ist. Also war er noch nicht vorher im Team tätig, nachdem, was jetzt diese Mitteilung zumindest vermittelt.
Ich kann es hier nochmal genau raussuchen. Also es gibt auf jeden Fall, Eurosport hat darüber schon berichtet Ende letzten Jahres und ich meine, es hätte Bora auf LinkedIn oder so.
Ich würde dann jetzt tatsächlich der aktuellen Mitteilung des Teams auf der offiziellen Seite, ich hoffe, das ist keine Memes-Seite, auf die ich jetzt hier reingefallen bin.
Gut, der Zeitpunkt, wann der jetzt da anfängt, ja, vielleicht war der noch nicht genau definiert. Jetzt wissen wir es, ab August ist er dann da in Charge.
Ja, ich bin gespannt.
Aber es war jetzt kein Insider-Wissen oder so, war schon überall eigentlich kommuniziert. Vielleicht hat man das so versucht, ein bisschen zu verwässern, damit die Spekulationen um Remco nicht noch weitergehen, aber da hast du ja auch schon gesagt, Paul, die Zeichen stehen auf jeden Fall dafür, dass er kommt.
Aber trotzdem weil hier steht tatsächlich drin, dass er auch erstmal nur im U23-Bereich tätig sein wird, bevor er dann in die World Tour geht. Ja. Ist jetzt am Ende auch egal.
Je nachdem, aber, welche Pressemitteilung du liest. Ne? Er selber sagt, er ist in jedem Team, in jedem Bereich involviert.
Ich lese die vom Team halt. Also das ist, ja, okay. Ist ja jetzt auch egal, aber auf jeden Fall ist er da, ja.
Ist das immer noch deine Startseite beim Browser?
Das ist immer noch meine Startseite. Ich folge Ralf ein Leben lang. Ich habe erst vor kurzem seinen Radladen gelöscht als Startseite. Ja, also immer im Radladen.
Ja, mal gucken. Es wird halt jetzt, man kann das ja von außen so ein bisschen verfolgen, dass da versucht wird, das Team so ein bisschen umzustrukturieren. Wann das begonnen wurde, mal sehen. Also ich finde das eigentlich tatsächlich viel interessanter, was außerhalb des Kaders da passiert, ob da jetzt Remco kommt oder nicht. Wie man da arbeitet, mit wem man da in Zukunft arbeitet und so weiter. Aber ja, von der einen Personalie kann man jetzt ja auch erstmal noch nichts ableiten.
Ja, also wie die gerade rumfahren, können die aus ihrem Zuchtteam da welche hochholen. Also die sind ja alle schon ziemlich gut unterwegs. Braucht man gar nicht so viel einzukaufen.
Wir hatten es eben schon. Lynn hat schon gelogen und gesagt, sie weiß nichts. Aber teamtechnisch passiert da ja scheinbar auch was. Lotto und Intermarché-Merger hatten wir auch schon einen in einer der letzten Folgen. Aber du sagst, man hat euch nichts erzählt.
Ich weiß tatsächlich noch von nichts. Ich meine, ich weiß auch nicht genau, wie viel das dann uns betreffen würde, weil Intermarché ja kein Frauenteam hat, mit dem wir dann sozusagen fusionieren könnten oder würden. Deswegen, ich kann da leider keine Insider-Informationen bieten. Alles, was ich weiß, ist auch von Instagram oder irgendwelchen belgischen Radsportmedien, wo das anscheinend ja schon berichtet wurde, aber teamintern weiß ich da noch nichts.
Ich gucke jetzt mal. Ah, noch kein Vertrag nächstes Jahr.
Es gibt noch eine News, zu der ich, wo Lynn vielleicht was dazu sagen kann. Und zwar hört Ellen van Dijk auf, die das damit begründet, dass sie, um es runterzubrechen, quasi, dass es zu viele Stürze gibt, der Sport zu gefährlich geworden ist und sie irgendwie das mit als Grund nimmt, die Karriere quasi jetzt zu beenden. Ich meine, sie ist jetzt auch 38, wenn ich das richtig sehe. Ja. Es ist auch ein Alter, wo man auch aufhören kann.
Wie alt bist du jetzt nochmal, Paul?
Ja, gut, einige würden sagen, ich bin kein richtiger Profisport, aber ich habe nur Gravel-Fahrer. Von daher.
Ich sage immer, wenn mich Leute fragen, was macht Paul, dann sagt er, ist Radprofi.
Ja, ich bin 39, aber ich habe halt aber auch keine zwei Kinder. Ich glaube, sie hat zwei Kinder.
Eins.
Ich habe gar keins. Ah, sie hat eins. Ach so. Ja. Ah, sie hat eins, echt? Ich dachte, ich hätte irgendwo sogar zwei gelesen. Okay, dann hat sie aber nur eins. Aber egal, sie hat auf jeden Fall ein Kind. Und ich glaube, es wäre auch cool, mit dem Kind dann oder das Kind beim Aufwachsen täglich zu beobachten.
Ja. Und das andere auch.
Ja, warte mal, der hat sie jetzt zwei oder eins?
Nein. Ich wollte nur ein bisschen mehr Verwirrung stiften.
Ja.
Ja, Paul hat ja auch gesagt, man kann aufhören mit 38.
Genau.
Das ist aber auch der Klassiker. Ne? Wir waren alle irgendwann mal jung und dann wurde uns das irgendwann alles zu gefährlich. Also das, als ich Neoprofi war, da haben die Alten schon darüber gemeckert, wie gefährlich die jungen Fahrer fahren. Und als ich dann ein bisschen älter war, habe ich auch drüber gemeckert. Also vielleicht ist es dann auch irgendwann soweit. Auch bei dir dann, Paul, irgendwann, dass du sagst, oh nee, das ist mir jetzt hier zu gefährlich.
Ne, ich gehe dann zu Radpolo oder sowas nach Gravel. Irgendwas anderes halt. Obwohl bei Radpolo, wahrscheinlich Radpolo, da verletzt man sich auch.
Swift-Radfahren.
Aber da kannst du dann gar nicht deine Bomben V2 Max, die du jetzt hast, einsetzen.
Ja, ne, also hilft mir beim Swiften, glaube ich, auch nicht weiter. Gegen die ganzen Watt-Machines da. Aber ist auch egal. Gehen wir in die Tour de France rein, oder?
Tour de France, FAM, AVEC, Swift. Ich muss mich erstmal entschuldigen. Ich habe das ja schon irgendwie so eine halbe Stunde nach unserer letzten Aufnahme, glaube ich, gesagt, wo mir auffiel, dass ich Pauline Ferrand-Prévot bei der Aufzählung der Favoritinnen vergessen habe aufzuschreiben. Ja, wir haben keine Mail bekommen, also das haben sich die Leute dann einfach so gedacht wahrscheinlich. Dafür hat Andi schon gesagt, mein anderer Tipp, wo Andi nicht ganz einverstanden war, der in den Favoritinnen mit aufgeführt wurde, mit Kim LeCourt, fängt jetzt an, sich langsam durchzusetzen. Ja, es ist auf jeden Fall schon einiges passiert. Etappe 5 ist vorbei, Hälfte ist gelaufen. Auf jeden Fall noch nicht die Hälfte der Höhenmeter. Aber zumindest heute haben sich dann wirklich die Favoriten mal positioniert. Lynn kann uns gleich sagen, wie das abgelaufen ist. Aber es sind auch verschiedene andere Sachen gelaufen, ja, vorher schon.
Bevor wir da reingehen, möchte ich kurz klären, weil wir hatten es gerade im Off, das verwirrende Trikot von Kim LeCourt. Ich finde es, also wer jetzt den Frau Tour de France vielleicht schon mal geschaut hat, dachte sich vielleicht, Kopecky sieht anders aus oder dachte vielleicht, dass die Etappensiegerin heute auch Weltmeisterin ist. Mir gibt es zwei Weltmeisterinnen im Rennen, aber
Paul hatte nicht mitbekommen, dass Kopecky auch dabei ist bei der Tour de France. Und dann meinte Lynn so, aber wenigstens fährt eine andere mit ihrem Trikot.
Ja, und sie ist die Meisterin von
Mauritius, glaube ich.
Ja.
Ja, Mauritius. Und ja, keine Ahnung, wie oft schon Meisterin da geworden, auf jeden Fall das Trikot.
Also wer das nicht kennt, auf Mauritius lebt King Julian von, was ist das für ein Film? Mit dem Zoo, wo die Tiere aus dem Zoo ausbrechen, mit den Pinguinen? Madagaskar. Nee, Madagaskar. Das ist Madagaskar, nicht Mauritius. Mauritius ist nicht so weit davon entfernt, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall sieht das Trikot von ihr aus wie ein Weltmeistertrikot und wenn du Weltmeisterin-Trikot und wenn du nicht, also ich glaube, Leuten zu erklären, warum im Radsport die Weltmeisterin so ein Trikot anhaben, wie sie anhaben, ist eh schon immer so ein Ding, weil Sportarten gibt es das jetzt so nicht, ne? Dass es ja so ein Regenbogenfarben ist. Und jetzt fährt er noch eine rum, die genauso aussieht, obwohl es nicht genauso ist. Und das ist echt verwirrend, muss ich sagen.
Also hier, ich habe es euch nochmal rausgesucht. Da ist Mauritius und das daneben ist Madagaskar.
Ja, okay.
Es ist Nachbarschaft.
Ja, und der Dot oder der Pin, den du gerade gezeigt hast, ist irgendwie größer als die Insel selber.
Ja, das stimmt.
Ja, ich find es sehr verwirrend und tatsächlich ist mir dadurch auch das erste Mal überhaupt aufgefallen, weil sie dieses Trikot anhatte, was aussah wie die Weltmeisterin, bevor ich wusste, dass sie auch gut Radfahren kann.
Ich weiß noch, als ich sie das erste Mal im Feld so bewusst wahrgenommen habe, da hatte sie nicht, also da war sie nicht Meisterin, hatte aber die Meisterstreifen am Arm als ehemalige Meisterin. Und dann bin ich so hinter ihr gefahren und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, welche ehemalige Weltmeisterin fährt denn jetzt bei AG? Und ich bin nicht drauf gekommen und ich war die ganze Zeit so verwirrt und ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, weil also die sieht jetzt auch noch nicht so super alt aus. Ich verfolge ja auch den Radsport eigentlich schon was länger und dann habe ich nach dem Rennen erstmal nachgeguckt und dann ist mir halt aufgefallen, dass sie gar nicht ehemalige Weltmeisterin ist, sondern ehemalige nationale Meisterin, aber die Streifen halt sind halt nicht zu unterscheiden am Arm, gerade im Rennen. Da war ich auf jeden Fall sehr verwirrt und seitdem wusste ich, wer sie war.
Ich glaube, ich sollte hier auch demnächst mal eine genauere Recherche einleiten, denn wenn man hier auf den Procycling Stats Account geht, dann ist die AG Insurance Verträge von 2024 bis 2028 gelistet und davor ist ein Gap bis 2016 und 15, wo sie in Teams gefahren ist und dazwischen ist sie scheinbar nur irgendwie Einzelstarter gefahren. Ich denke mal, da gibt es auch eine Geschichte dazu.
Ja, habt ihr die mitbekommen?
Nein.
Ach so, weil das war gerade irgendwo, ich weiß nicht, ob das bei Eurosport, irgendwo war das ein Thema, das anscheinend, hätte ich natürlich richtig hinhören sollen, aber irgendwas.
Paul hat sie mitbekommen, aber nicht zugehört.
Ja, nein, ich hab das so am Rande, die letzten Sätze mitbekommen. Ich glaube, es ging irgendwie so, ich weiß nicht, ob sich ein Teammanager bei ihr gemeldet hat, aber ihr Mann hat dann für sie geantwortet oder ob ihr Mann quasi Bewerbung rausgeschrieben hat. Also eins von beiden war es auf jeden Fall. Aber es ging jetzt nicht direkt, schien dann nicht direkt von ihr aus quasi die finale Entscheidung gefallen zu sein, nochmal Profi zu werden, sondern ihr Mann hat da irgendwas auch mit zu tun gehabt. Weshalb mir dann gerade aufgefallen ist, auch bei Procycling Stats, wir sprechen ja immer alle von Kim LeCourt, aber hier steht LeCourt im quasi in Klammern und Pinard als den Namen. Also Witz, anscheinend ja Kim Pinard und nicht Kim LeCourt. Oder? Also ich meine, aber alle reden von Kim LeCourt, auch international.
Ja, das war
ne?
bei Corinne Lebecki war das auch lange sehr schwierig, ja. Als es nicht mehr Rivera war.
Ja, okay, also ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist eine dicke Gap. Können wir vielleicht echt nochmal rausfinden, warum diese Gap so groß ist.
In 2023 sind hier 6 Rennen gelistet und davon sind 4 afrikanische kontinentale Meisterschaften und 2 World Championships, also keine anderen Rennen. Und in 2024 gewinnt sie eine Etappe beim Giro, wird Vierte auf einer Etappe bei der Tour. Fährt viele Top Tens und eine Saison mit knapp 40 Renntagen. Da muss echt, muss ich mal rausfinden.
Aber genau, wie sie die Chance jetzt auch bekommen hat, ne? Ja. Das ist irgendwie schon, wie du schon sagst, Vierte bei Catalunya. Ja, das ist schon auf jeden Fall so für wieder eine Einstiegssaison echt sehr, sehr solide. Ja,
und diese Saison ja auch, also diese Saison ist ja richtig Bombe jetzt, also 2025.
Auf jeden Fall, ja.
Dritte Etappe UAE-Rundfahrt.
Nee, Gesamtdritte
in Flandern.
Gesamtdritte,
genau. Fünfte in Flandern, fünfte Sanremo.
Lüttich gewonnen. Jetzt.
Und heute Tour-Etappe gewonnen, davor schon Zweite und Dritte gewesen, gelbe Trikot getragen. Aus der könnte was werden.
Ich denke, aus der ist schon was geworden. Ich meine, mittlerweile wissen wir ja, dass man auch ohne Rennen fahren mit guten Werten einfach einen Vertrag bekommen kann, auch von weiter weg, sage ich mal, ohne jetzt im europäischen Dunstkreis des Radsports zu sein. Aber sie hat es ja auf jeden Fall gezeigt, dass sie es drauf hat. Und da kann, glaube ich, in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch viel kommen.
Aber kanntest du sie vorher irgendwie oder war das für dich letztes Jahr auch so? Ja, offensichtlich nicht, weil du hast hier gewundert, wer die Weltmeisterin bei AG ist. Also für dich kam sie auch so ein bisschen aus dem Nix.
Genau, nee, ich kannte sie vorher auch nicht.
Okay.
Also was ich weiß, ist, dass sie halt gar nicht, also sie ist mal in Europa halt ein bisschen Radrennen gefahren, aber das hat sie irgendwie nicht dauerhaft finanzieren können. Also sie kommt und lebte da zu dem Zeitpunkt wirklich auf Mauritius und ist halt auch nicht so einfach, ne, aus Afrika heraus irgendwie in Europa einen Profivertrag zu bekommen. Und wenn ich jetzt richtig erinnere, ist ihr Mann, glaube ich, ein Mountainbiker. Und der hat dann sie nochmal ermutigt und die beiden haben halt irgendwie alle Teams nochmal rauf und runter kontaktiert und dann hat sie dann, glaube ich, auch erst letztes Jahr einen Vertrag unterschrieben, ne? Und dann ziemlich einen Raketenstart hingelegt, würde ich sagen, in der Women's World Tour.
Okay. Was hast du bis jetzt so mitgekriegt?
Ich habe natürlich mich fleißig umgehört bei den anderen deutschen Fahrerinnen und habe auf jeden Fall gehört, dass es sehr hektisch und sehr schnell ist und viele Stürze. Ich meine, direkt am Anfang in der ersten Neutralisation gab es ja auch schon einen Sturz mit deutscher Beteiligung, sage ich mal, wo Clara auch gestürzt ist. Mit der hatte ich auch ein bisschen Kontakt. Die hat gesagt, die hat da ganz schön gelitten und musste auch genäht werden an der Hüfte und am Ellbogen. Versucht sich aber durchzukämpfen und ihr Team halt so gut wie möglich zu unterstützen. Aber auch die anderen haben alle gesagt, es ist super hektisch. Ich meine, die Straßen der Bretagne helfen halt auch nicht. Mhm. Da ist das Rennfahren immer hektisch und stressig. Da gibt es immer viele Stürze durch die ganzen Hindernissen, sage ich mal, auf der Straße, kleine Straßen rechts, links. Genau, aber die Atmosphäre muss wohl mega sein. Also alle haben echt gesagt, dass es super cool ist, mega viele Fans an der Strecke und richtig gute Stimmung.
Da würde es mich auch mal interessieren, vielleicht können wir nach der Tour auch irgendwie Sprachnachrichten zu einholen, ob sich das nochmal gesteigert hat zum letzten Jahr. Also ob jetzt irgendwie da das auch in so einem krassen Aufwärtsweg ist quasi. Weil bei den Männern habe ich auch das Gefühl, dass es irgendwie jedes Jahr nochmal ein Ticken mehr wird. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht durch Social Media auch viel mehr mitbekommen, aber dass das halt immer mehr wieder zu so einem Happening wird und nicht so, also quasi so diese ältere Generation, die früher zur Tour gereist ist, halt abgelöst wird von so einer neuen Generation, von Anfang 20-Jährigen auch, die es einfach so für sich wie so ein Konzert wahrnehmen.
Mit Bengalos.
Ja, genau. Hinfahren, um da irgendwie eine gute Zeit zu haben. Genau, ob das bei den Frauen dann auch so der Fall ist.
Ja, Radfahren ist schon ein bisschen cooler geworden. Also, das nehme ich auf jeden Fall auch wahr, dass so die
weiß
jüngere
nicht, das cooler geworden
Clubs
ist,
da
populärer, würde ich
hinreihen.
Sagen.
Ja, ja. ja, gleichzeitig fällt mir auf, dass jetzt auch so, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so ein Testballon ist auch. Die Etappenfinals sind jetzt mehrfach in Runden abgehalten worden, so wie bei den größeren Klassikern oder manchen größeren Klassikern jetzt, ob das dann vielleicht in Zukunft auch bei der Herren Tour de France so durchgeführt wird. Das ist auf jeden Fall auch erstmal nicht schlecht.
Ja.
Ne?
Oder?
Ich denke, als Zuschauer ist immer schön, dann kann man stehen bleiben und mehrmals das Feld sehen. Gerade bei Flachetappen ist das ja sonst ein kurzes Vergnügen, wenn das Feld dann 3 Sekunden vorbeirauscht. Und als Fahrer grundsätzlich ja auch nicht so verkehrt, das Finale schon mal zu sehen. Also ist eigentlich ja, was Sicherheit betrifft und so, denke ich, auch ein ganz guter Faktor, wenn jeder schon mal weiß, wo das Schlagloch ist und dann nicht voll reindonnert.
Dass man die S-Kurve auf der Zielgeraden schon mal gefahren ist.
Auch. Ich meine nicht, dass es nicht vorkommt, dass manche das trotzdem vergessen. Also es gibt halt auch Rennen, da fahren wir Runden und dann bei der 4. Runde sind manche überrascht, dass es dann da links geht und nicht rechts. Und dann denke ich mir, naja, wir waren jetzt ja auch schon ein paar Mal hier. Aber trotzdem hilft es, denke ich.
Das war ja jetzt vorgestern auch der Fall. Ne? Da sind ja auch 2 Fahrer, zumindest saß auf der, saß im Fernsehen so aus, einfach in der Kurve geradeaus gefahren. Also ich glaube, zumindest mal Elisa Balsamo war damit so beschäftigt, in diese Lücke da reinzufahren, dass sie irgendwie die Kurve nicht auf dem Schirm gehabt hat. Oder vielleicht hat sie sich auch aufgehangen, man konnte es nicht so genau sehen. Aber ja, ist mir auch schon mal fast passiert. Also kommt schon mal vor, ne?
Ist richtig, ja.
Bei dem Sturz, wo Demi Vollering gestürzt ist, oder was?
Mhm.
Ja, da habe ich auch nochmal ein bisschen zurückgespult und geguckt, aber es war wirklich auch schwierig zu erkennen, weil es waren ja auch eigentlich 2 Stürze, die gleichzeitig passiert sind. Balsamo stürzt halt hinten noch einen Ticken früher, als dann Sarah van Damme, die halt dann 3 Positionen weiter vorne auch stürzt und damit dann halt Demi sozusagen abräumt. Aber es war wirklich schwierig zu erkennen, was dann dazu geführt hat. Aber ja,
die
war
hat zumindest
auf jeden
mal
Fall
gut reingesteckt in der Kurve.
Ja, es ist halt dann auch von super breit, super eng geworden. Von rechts und links kamen überall noch Fahrerinnen rein. Und wenn dann welche denken, ja, ich kann hier noch laufen lassen und die vorne bremsen aber schon, dann kann man auch schon mal übers Hinterrad fallen.
Würdest du denn sagen, das hat sich in den letzten Jahren jetzt auch irgendwie nochmal verändert, so Streckenführung, ist das besser geworden, schlechter geworden? Ist es vielleicht wirklich so, wie Ellen van Dijk auch sagt, dass es einfach gefährlicher wird? Und woran könnte das sonst noch liegen?
Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich meine, es wird schon ein bisschen mehr reingehalten, aber dadurch, also nicht dadurch, aber trotzdem finde ich das Niveau im Frauenradsport hat sich ja die letzten Jahre nochmal extrem gebessert, so die Dichte, sage ich mal, an guten Fahrerinnen. Mhm. Trotzdem sind halt ja immer noch so Faktoren wie, dass es halt mehr Fahrerinnen gibt, die Quereinsteigerinnen sind, die halt nur durch ihre Werte sozusagen Verträge bekommen, die da nicht so im Radsport groß geworden sind, die sind halt gefährlicher, muss man halt ganz ehrlich sagen. In einem Finale, gerade in einem Sprintfinale, wo es halt eng wird, wo man sich dann auch mal berührt, damit können viele von denen halt nicht so gut umgehen. Mhm. Ich sage auch immer, ich fahre lieber irgendwelche Klassiker, wo ich weiß, okay, die meisten, die hier am Start stehen, die können das irgendwie, weil deswegen fahren die solche Rennen, anstatt irgendwelche Bergrennen, weil wenn die Bergfahrerinnen mir zu nahe kommen, finde ich es fast gefährlicher, weil ich immer nicht weiß, ob die das dann wirklich halten, wenn man mal Schulter an Schulter fährt, wenn es eng wird. Es ist ja, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen hört man das, glaube ich, dass halt viel mehr reingehalten wird. Bei uns geht es ja jetzt auch um mehr. Ich meine, vor ein paar Jahren sind halt die meisten Frauen zum Spaß gefahren. Viele im Feld haben gar kein Geld oder wenig Geld verdient. Die haben nebenbei noch gearbeitet. Die haben sich dann halt zweimal überlegt, ob sie jetzt wirklich reinhalten und dann halt die nächsten zwei Wochen nicht richtig arbeiten können. Oder ob sie jetzt halt dann doch lieber zurückziehen. Und dadurch, dass jetzt eigentlich fast alle, die da mitfahren, halt nur Radsport machen, sind sie, glaube ich, auch ein bisschen bereiter, da so reinzuhalten, sage ich mal.
Ja, interessanter Punkt. Diese Thematik mit Quereinstieg oder überhaupt generell Fahrern, die weniger gut im Bikehandling sind, gab es tatsächlich mal so aus dem Fahrerfeld bei den Männern vor ein paar Jahren auch schon, dass man da so gesagt hat, warum, also wir reden hier so viel über Sicherheit, aber wir haben Fahrer dabei, die wirklich eine Gefahr sind im Feld. Und dann hat man so vorgeschlagen, halt wie so Fahrtests zu machen. Ich weiß nicht, ob das, also wie so, wenn du eine Lizenz löst, muss halt auch ein Test bestehen, um quasi gewisse Skills
jetzt auch mal zu den beweisen.
Von dem ja, Test. Nicht nur
ich weiß
Fahrtest.
Nicht, ob das so geht, ne? Also du kannst ja keinem irgendwie, weiß ich nicht, müssen Autorennfahrer einen Führerschein haben? Ich glaube nicht, ne?
Nee.
Es war doch jetzt der eine Formel-1-Fahrer, der ist doch jetzt auch schon.
Aber musst du nicht einen Rennführerschein machen?
Ja, das ist was anderes.
Es gibt schon einen Rennsportführerschein.
Aber du brauchst keinen Autoführerschein.
Gut, aber darum geht es ja, um den Rennsportführerschein.
Ich finde, man sollte auch
einen Sehtest. Sonst könntest du mit dem Fahrradführerschein, den du in der Grundschule machen kannst, ja auch beim Fahrradrennen teilnehmen. Aber du brauchst einen Rennsportführerschein.
Aber ich glaube, den machen ja auch viele nicht. Also der wäre ja schon mal eine gute Basis, wenn den auch alle machen würden. Also der ADAC hat bei uns in Rostock hat er gute Arbeit geleistet, würde ich sagen.
Wie kommst du darauf?
Hä? Das, bei uns hat das der ADAC gemacht. Diese Fahrradschule in der Grundschule, wo das war. Wo wir schon mit über den Parcours gefahren sind und so.
Also meinst du das wirklich ernst?
Ja.
Paul ist der Einzige, der hier offiziell einen Fahrradführerschein hat. Ja. Also bei uns weiß ich nicht, ob es der ADAC war, aber ich habe tatsächlich auch einen gemacht. In der Grundschule.
Ich darf offiziell Fahrrad fahren, Auto und schwimmen.
Ich darf noch angeln.
Ja. Und also Fahrer vermitteln. Beim Schwimmtest habe ich betrogen, muss ich zugeben. Offiziell bin ich nicht Schwimmer.
Wie hast du betrogen?
Ich bin einfach gelaufen. Ich war schon groß genug. Ich konnte einfach über den Boden laufen.
Aber hast du Armbewegungen gemacht?
Klar. auch so mit Kopf unter Wasser zu atmen.
Andi kann gar nicht schwimmen.
Ich bin wirklich kein guter Schwimmer. Also
aber Andi ist halt so groß, er kann im Ozean stehen.
Ja. Ja, ich habe nachher auch diese ganzen Auszeichnungen noch gemacht, aber so den für den Einstieg habe ich
Seepferdchen betrogen.
Aber ich weiß nicht, kurz zurück zur Ernsthaftigkeit hier. Sind wir bei dem Thema durch? Dann hätte ich kurz eine Frage.
Ja, ganz kurz. Ja. Also ich finde es schon, dass man irgendwelche Tests einführen könnte. Ich meine, Fahrradführerschein schwierig, aber allein so Sachen wie ein Sehtest und
stimmt.
Reaktionstest. Weil es gibt halt, ich weiß von Fahrerinnen, die tragen halt normal eine Brille, die tragen beim Autofahren eine Brille und beim Radfahren nicht. Und dann denke ich mir, naja, dann ist es auch kein Wunder, dass du, also wenn du nicht richtig siehst und das Vorderrad einfach verschwommen siehst oder das Hinterrad von deiner anderen Fahrerinnen, die da um dich rum sind, dann ist es auch kein Wunder, dass du fällst. Dann, also das beeinträchtigt ja auch die ganze Wahrnehmung und so. Und sowas wäre einfach, also weil den kann jeder in seinem Land zu Hause machen und einfach bei der UCE einreichen. Und auch so irgendwelche Art von Reaktionstest, weil wie oft haben wir gesehen, dass alle bremsen und irgendeiner fährt hinten rein.
Mhm. Weil, ja, ich glaube, habe ich vergessen. Fall, da kann man auf jeden Fall nachbessern auch, ne? Also da gibt es schon eine Menge Stellschrauben, die man nochmal anziehen könnte, was die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer angeht, auf jeden Fall.
Ja, und das wären ja auch Sachen, die relativ einfach umzusetzen sind, sage ich mal. Also jetzt irgendwie einen Fahrpraxistest zu machen, um eine Lizenz zu bekommen, ist halt schwierig, gerade mit so Sachen wie Tageslizenz und so, wie soll man das umsetzen? Aber wie gesagt, so ein Sehtest oder sowas ist ja relativ einfach. Immer noch im
Amateurbereich, ne? Wenn man sagt, okay, bei den Profis,
ja,
führt man das einfach mit der Lizenz ein. Also das sollte schon zu machen sein.
Das ist richtig.
Genau, zurück zur Tour. Wir sind jetzt ja heute bei Etappe 5, genau, und Kim LeCourt gewinnt ihr heute. Und Basti hat sie ja irgendwie als Mitfavoritin oder vielleicht Dark Horse bezeichnet. Jetzt aber mal eine ernsthafte Frage. Trauen wir ihr zu, dass sie hier wirklich um die Gesamtwertung mitfahren kann? Wenn man jetzt auch mal so die vorigen Ergebnisse in Betracht zieht und klar, bis jetzt waren es noch keine richtig schweren Etappen, aber irgendwie so richtig schlecht sah sie bis jetzt halt auch nicht aus, wenn es mal richtig schwer wurde.
Na gut, es geht halt einmal 25 Kilometer einen Berg hoch, ne?
Ja, ich glaube, es ist schwierig zu beurteilen, wie sie sich jetzt gerade auch über mehrere Etappen am Stück da so etabliert in der Gruppe von den Bergfahrerinnen da vorne oder von den GC-Fahrerinnen. Ich meine, mit dem dritten Platz bei der UAE-Tour hat sie ja schon gezeigt, dass sie auf jeden Fall schnell auch längere Berge hochfahren kann. Sie hat
Lüttich gewonnen.
Ja, okay, aber Lüttich ist ja schon ein anderes Rennen als GC bei der Tour. Also
ja,
die
natürlich.
Steigungen sind ja schon auch ein bisschen kürzer.
Das stimmt, aber am Ende ist da auch was pro Kilogramm. Ne? Also klar, du hast, ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist, aber bei den Männern ist das schon so vom Fahrertyp, sind das schon, geht das schon so Richtung GC-Fahrer dann auch zum Teil. Oder zumindest ein Bergfahrer. Ich finde es mega schwer einzuschätzen, um echt zu sein. Auch jetzt gerade die Entwicklung von ihr in den letzten anderthalb Jahren, muss man sagen.
Ich würde sagen, Lüttich-Bastogne hat dieses Jahr auch der gewonnene Tour de France gewonnen.
Ja, okay.
Vielleicht ein Vorzeichen.
Ja.
Ja, der hat aber auch die Flandern-Rundfahrt gewonnen.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht der schlechte.
Der hat auch sonst noch ein paar Rennen gewonnen.
Ja, das vielleicht auch da ist ein ganz schlechter Vergleich. Ja, ich bin da echt gespannt. Ich finde das, krass. Und was ich auch krass fand, das ist mir auf der ersten Etappe aufgefallen, wie dünn eigentlich Pauline Ferrand-Prévot geworden ist im Vergleich zu Paris-Roubaix, die war jetzt nicht dick, auf gar keinen Fall, aber die hat nochmal richtig abgenommen, ne? Also die hatte irgendwie die Hälfte an Beinumfang, finde ich, sieht das jetzt aus, im Vergleich zu Roubaix, und das ist Wahnsinn. Also da bin ich echt auch gespannt, was bei ihr dann jetzt geht, wenn wir ins Hochgebirge gehen.
Ich meine, die hat ja schon mit ihrer Rückkehr auf die Straße bekannt gegeben, dass die Tour das große Ziel ist, dass sie halt da die Tour de France gewinnen will. Und auch aus dem Mountainbike weiß man, dass sie sich da super krass auf ihre Highlights vorbereitet und da auch mit ihrem Gewicht dann wirklich nochmal das Maximum rausholt. Und ich glaube, die hat sich ganz gezielt jetzt darauf vorbereitet, hat sich einen Plan gemacht und sieht auf jeden Fall super stark aus. Und ich denke, da können wir noch viel erwarten die nächsten Tage.
Was ist mit Demi Vollering jetzt auch mit dem Sturz? Und irgendwie tritt es momentan eher in Erscheinung über Aussagen als über die Art und Weise, wie sie Rennen fährt. Also nicht, dass sie nicht gut Rennen fährt, aber ihre Aussagen sind auf jeden Fall gerade populärer als ihre Ergebnisse. Sie hat sich jetzt auch im Vorfeld dazu geäußert, dass irgendwie, was war da, das bei den Männern?
Pogacar ist gestürzt und auf ihn wurde gewartet. Und dann hat sie nochmal Flashbacks bekommen zu ihrem Sturz von letztem Jahr, wo keiner gewartet hat.
Genau, ja.
Und hat das nochmal so halb sketchy angesprochen.
Muss man jetzt auch dazu sagen, dass es jetzt auch nicht ganz fair ist, weil es ja schon auch eine ganz andere Rennsituation war. Ich meine, letztes Jahr ging es halt ja trotzdem noch um den Etappensieg und in der Gruppe, wo Pogacar war, ja nicht mehr eigentlich. Also es war ja schon eine ganz andere Situation. Trotzdem muss man sagen, dass sie jetzt auf jeden Fall super stark aussieht. Auch heute ist sie sehr gut gefahren, finde ich. Hat auch fast noch Kim LeCourt abgesprintet. Die hat schon fast zu früh gejubelt.
Die hat einen Zabel gemacht fast.
Das war wirklich knapp und das lag aber auch, glaube ich, nur daran, dass es gerade noch so gut für Kim Lickert ausgegangen ist, weil Demi da nicht so gut rauskam und den Sprint etwas später angefangen hat. Aber die kam auf jeden Fall mit ganz schön Speed von hinten. Also ich denke, allzu schlimm scheint der Sturz nicht gewesen zu sein. Ja. Glücklicherweise.
Bevor wir nochmal so voll in das Renngeschehen einsteigen, es sind schon ein paar Favoritinnen ausgestiegen. Das ist eigentlich so das Erste, was mir, also Frauen-Tour de France ging los. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Marlen Reusser irgendwie mit 30 Meter Abstand zum Feld hinterhergefahren ist. Das aber irgendwie die ganze Etappe gefühlt, bis Liane Lippert gestürzt ist. Und dann hat Marlen Reusser Liane Lippert aufs Rad geholfen, versucht sie aus diesem Fahrradgewirr rauszuziehen und anzuschieben. Also da wusste sie ja wahrscheinlich schon, dass das ein, also es war dann ein DNF an diesem Tag. Sie fuhr auch nicht mehr ins Ziel. Dann habe ich gelesen, dass sie zwei Magen-Darm-Infekte hatte. Einen halt während dem Giro und dann nochmal zwischen Giro und Tour, wo sich mir dann die Frage stellt, haben die nicht genug Fahrerinnen bei Movistar? Oder, also das klingt so, als würde man auf gar keinen Fall sich dann irgendwie bei der Tour an den Start stellen und dann halt auch auf Etappe 1 direkt nicht finishen. Weißt du irgendwas? Hast du irgendwas mitbekommen?
Ich habe auch nicht mit Marlen gesprochen, wollte da jetzt auch nicht so nachfragen, ja, weil es natürlich jetzt, glaube ich, auch schwierige Situation. Ich meine, war bestimmt ein großes Ziel von ihr, die Tour. Und auch nach dem Giro, den sie ja dann so knapp verloren hat, natürlich auch irgendwie jetzt schwierig, dass dann die Tour auch am ersten Tag vorbei ist. Aber ja, ist schon ein bisschen komisch, weil man hat ja schon von Start weg gesehen, dass was nicht stimmt. Also schon im Neutralen war sie die ganze Zeit hinten, hat viel mit ihrer Teamkollegin da hinten geredet und ist dann eigentlich das ganze Rennen nur hinten gefahren. Ich weiß nicht genau, warum sie dann da gestartet ist, warum man nicht gesagt hat, okay, es macht keinen Sinn, du bist nicht fit, wir nehmen eine andere mit. Da habe ich leider keine Hintergrundinfos.
Bist du eigentlich überrascht über ihre Entwicklung am Berg dieses Jahr? Also, dass sie, also ich finde, da hat sie jetzt mal einen richtigen Sprung gemacht, zu vorher solide auch mal da gewesen, hin zu jetzt einfach einer Favoritin auch im GC.
Nee, eigentlich nicht. Also ich kenne sie so ein bisschen auch privat und die ist halt super stark. Also die drückt halt unfassbar viele Watt. Sieht auch relativ schlank jetzt aus dieses Jahr, finde ich. Weiß nicht, ob sie da nochmal ein bisschen was abgenommen hat. Aber ja, ich meine, gut, bei Movistar jetzt dann vielleicht auch einfach da einfach ein klarerer Fokus drauf. Ich weiß nicht genau, wie da so die Abstimmungen mit dem Team sind, aber vielleicht war dann auch wirklich, okay, wir bereiten dich jetzt vor den ganzen Winter, um da halt einfach auch auf GC zu fahren. Aber läuft auf jeden Fall ja sehr gut und ich denke, das ist auch noch nicht vorbei. Also da wird sie da, denke ich, nochmal angreifen, auch dann nächstes Jahr hoffentlich bei der Tour.
Ja, es hätte mich auf jeden Fall sehr stark interessiert, wie sie hier mit Topform sich präsentiert hätte. Das hätte das nämlich schon, hätte ich gerne gesehen.
Ja,
ich hab, es wäre auf jeden Fall ein gutes Battle geworden, denke ich. Also ich meine, es kann immer noch ein richtig gutes Battle werden jetzt die nächsten Tage, aber durch Longoburgini und Reusser, die jetzt schon raus sind, fehlen jetzt zwei von den ganz Großen. Das ist fast ein bisschen schade, finde ich, als Zuschauer und Fan. Also natürlich auch als Mitfahrerin oder als jemand, der zumindest Marlen so ein bisschen kennt, natürlich für die persönlich jetzt, aber auch so von außen jetzt sehr schade, weil das, denke ich, gute Rennen geworden wären, wenn die da noch mit im Battle gewesen wären.
Ja, also das wäre schon aber auch ein richtig langer Stretch gewesen, ne, für Marlen Reusser. Ich meine, die ist im Januar auf Mallorca schon marschiert. Ja, jetzt haben wir Ende Juli, also gerade noch mit dem Giro in den Beinen, davor jetzt auch nicht so viele wirklich rennfreie Phasen gehabt. Also vielleicht sind dann auch so zwei Infekte in Folge auch schon so ein Zeichen dafür, dass der Körper einfach so ein bisschen am Limit war. Ist jetzt eine Vermutung, aber natürlich schade, dass jetzt schon nicht mehr mit dabei ist. Ja,
ja, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass es, glaube ich, jetzt schwierig ist oder war dieses Jahr halt Giro und Tour beides zu fahren. Ich meine, die Einzige, die das jetzt sehr gut bis jetzt meistert, ist Anna van der Breggen, finde ich. Wobei die beim Giro dafür nicht ganz so stark gegenüber den anderen jetzt aussah. Aber sowohl Longoburgini als auch Reusser, die sich ja super auf den Giro fokussiert und vorbereitet haben, da hat es ja dann jetzt sozusagen nicht gereicht. Und ich meine, klar, wir hatten die jetzt einen Infekt, aber das spricht ja auch dafür, dass der Körper einfach kaputt ist und dann ist man ja auch anfälliger für sowas.
Ja, Anna van der Breggen ist ja auch erholt. Die hat ja jetzt, hat sich ja 4 Jahre ausgeruht. Die kann auch dann jetzt die dritte große Rundfahrt in diesem Jahr fahren. Die ist hier Volta auch schon gefahren. Und jetzt noch bei der Tour.
So, ich habe hier gerade mal das Gesamtklassement aufgemacht. Kim LeCourt, Kim Pina führt, wie ich das prognostiziert habe. Dahinter Ferrand-Prévot 18 Sekunden, Vollering 23 Sekunden, Nievedoma 24 Sekunden, Van der Breggen 27 Sekunden. Voss ziehe ich da jetzt mal raus aus dem Kampf ums Gesamtklassement. 45 Sekunden Paulina Rojakas, die war letztes Jahr Dritte.
Ja, und da muss ich auch sagen, das spricht dafür, dass sie auch dieses Jahr, würde ich sagen, eine gute Tour fährt, weil normalerweise sind das die Etappen jetzt, diese ersten Etappen, die jetzt technisch und hektisch und sowas waren, die, wo sie so ein bisschen Zeit verliert oft, weil das einfach nicht ihre Stärke ist, aber dass sie da jetzt schon so gut durchgekommen ist und verhältnismäßig wenig Zeit verloren hat, da denke ich, können wir auch noch viel erwarten dann die nächsten Tage. Da bin ich auch gespannt, wie sie noch fährt, weil bis jetzt sieht sie auf jeden Fall super stark aus.
Sarah Gigante, 55 Sekunden.
Auch die hat ja oft Schwierigkeiten, fährt viel immer ganz hinten im Feld und so, was auf diesen Etappen halt super gefährlich ist. Und beim Giro ist sie auf jeden Fall mega gut am Werk gewesen. Ich denke,
die kam heute auch in der ersten Gruppe mit an, ne?
Ja. Die hat sich da auch echt gut vorne drin platziert jetzt und kann da, denke ich, auch nochmal einen guten Sprung nach vorne machen dann die nächsten Tage.
Cedrine Kerbaol sollte die Kapitänin von EF sein, denke ich mal. Ihr wart noch Teamkolleginnen, oder?
Genau, wir waren Teamkolleginnen die letzten Jahre. Da hatte ich auch gedacht, sie könnte ein bisschen besser fahren jetzt die ersten Tage. Ich meine, die kommt aus der Bretagne, ganze Family und Fanclub war vor Ort und hat sie da unterstützt und so. Aber weiß ich jetzt auch nicht, woran das liegt, dass sie jetzt nicht ganz vorne reingefahren ist. Aber da bin ich gespannt, wie sie jetzt dann bei den längeren Bergen mitfährt. Aber die ist auch eine super starke Vuelta gefahren. Also von daher, die hat sich gut auf die Tour vorbereitet. Ich denke, das sollte auch ganz gut werden.
Ja, und ab morgen geht's dann jetzt in die Berge. Also Gesamtklassement kann jetzt mal angegriffen werden. Und ich würde auch sagen, die Fahrerinnen, die wir jetzt gerade zuletzt besprochen haben, werden wir jetzt auch in den Tageswertungen relativ weit oben stehen in den nächsten Tagen. Morgen geht's über eine erste Kategorie, eine zweite und dann noch ein unklassifizierter Berg, bevor das Ziel ansteht. 124 Kilometer. Am Freitag haben wir eine zweite, eine vierte und eine zweite und dann geht's immerhin über 20 Kilometer bergab ins Ziel. Da kommen auch nur Favoritinnen runter, nehme ich mal an.
Das ist so ein richtiger Cedrin-Tag mit der Abfahrt.
Kann die das?
Ja, die fährt richtig gut den Berg runter, wenn die sich das ausgeguckt hat und vielleicht auch schon mal die Strecke besichtigt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an letztes Jahr erinnert, aber wenn die da einmal ein bisschen Lücke kriegt und da den Berg runterschießt, dann denke ich, kann sie da auch
stimmt, die Etappe, die sie gewinnt,
unten ankommen.
Das war schon solide, was sie da abgeliefert hat. Bevor wir jetzt die letzten Etappen hier noch besprechen, was ist eigentlich mit Kopecky los?
Ah ja, stimmt.
Also das finde ich gerade...
Was ist eigentlich mit Kopecky los?
Ich
habe auf die getippt am ersten Tag.
Weil die war ja sonst immer omnipräsent, ne? Egal bei was für ein Rennen, wenn es auch nicht zu 100% gelegen hat, irgendwo ist sie halt immer in Erscheinung getreten. Aber ich finde dieses Jahr irgendwie nicht so richtig da.
Ja, ich meine, aktuell kämpft sie ja wohl mit Rückenproblemen. Konnte ja jetzt wohl auch zwischen Giro und Tour nicht so super viel trainieren. Dann weil es wissen wir alle, wie es ist, dann mit Physio und was weiß ich, bleibt dann auch viel Vorbereitung dann auf das Wichtige so ein bisschen aus. Aber ja, auch beim Giro war ja schon nicht das, was sie sich, also wie man sich das vorgestellt hat. Ja, läuft auch, also läuft jetzt schon länger ja nicht so. Ich dachte halt, sie bereitet sich jetzt so auf GC dann vor, man legt da den Fokus drauf, aber bis jetzt sieht sie, also selbst im Leadout für Lorena sah sie jetzt nicht wirklich stark aus, wo man ja eigentlich immer voll mit der rechnen kann.
Ja, ist echt interessant, ne, wo sie im Frühjahr auch viele eigene Trainingslager gemacht hat, auch irgendwie selbstständig in Höhenhotels gegangen ist und so. Aber ja, irgendwas scheint ja wohl größer am Argen zu liegen, weil das jetzt ja schon wirklich, kann man schon sagen, sehr weit ist, ne, von ihrem eigentlichen, ja, Potenzial, was sie hat. Also die ist ja schon in den letzten Jahren wesentlich besser gefahren als das, was sie jetzt gerade tut. Ja.
Ja, vielleicht tat ihr dieser Fokus-Switch von Klassikerfahrerin, Leadout-Fahrerin, Eintagesrennen, Etappen zu ich möchte GC schnell fahren, einfach nicht so gut. Ich weiß nicht, sie hat dann bestimmt auch nochmal ihr Training umgestellt. Vielleicht hat sie auch versucht, nochmal ein bisschen Gewicht zu verlieren, um sich darauf vorzubereiten. Aber irgendwo ist das auf jeden Fall nicht ganz gut gelaufen.
War das ihr Plan, ja?
Wie es scheint. Naja, sie hat ja schon angekündigt, dass sie auch auf dem GC jetzt mal fahren will, so wie ich das gehört habe. Okay. Glaube ich.
Was traut ihr Van der Breggen zu, wenn wir schon da sind?
Ja, ich finde, im Giro hat sie mich nicht ganz so überzeugt. Was heißt nicht ganz überzeugt? Sie ist trotzdem mega gut gefahren. Aber bis jetzt sieht sie auf jeden Fall stark aus. Auf allen Etappen. Ich meine, so richtig lang den Berg hoch ging es noch nicht, aber auch heute ist sie super gut gefahren. Und ja, irgendwie von der erwartet man halt auch viel, weil die wäre nicht zurückgekommen, wenn sie nicht wüsste, sie könnte da nochmal vorne angreifen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sagt, okay, ich komme jetzt nur zurück, um hier nochmal mitzufahren. Die will das gewinnen und die will da vorne reinfahren, weil sonst kommst du nicht nochmal zurück. Und die weiß ja auch, was es braucht, um das zu gewinnen. Ich war die war die sportliche Leiterin von Demi.
Und Trainerin.
Die weiß, was es für Werte braucht. Und da denke ich schon, dass sie da das kann, da vorne reinzufahren.
Ja, ich bin gespannt, ob die Werte von Demi dieses Jahr reichen. Am Ende, glaube ich, läuft es alles auf den Samstag raus. Samstagsetappe kommt erst direkt von Start weg bergauf, erste Kategorie, 13 Kilometer, 6,5%.
Da tun mir alle Sprinterinnen und alle nicht so bergfesten Fahrerinnen leid. Ab Kilometer 1 dann hoffentlich ein gutes Gruppetto.
Erstmal auf die
aber
Rolle vorher.
Aber Frauenradsport und Gruppetto ist auch manchmal schwierig.
Haben wir gelernt.
Ich drücke da allen die Daumen.
Ja, dann geht es so ein bisschen wellig, geht so ein bisschen durchs Tal durch, nochmal eine zweite Kategorie und dann geht es eben den Col de la Madeleine als Bergankunft nach oben. 18,9 Kilometer, 8% im Schnitt. Da fährt man eine Weile hoch und da können stabil Abstände entstehen. Und so wie Pauline Ferrand-Prévot aussieht, könnte das Maß der Dinge sein. Ich bin gespannt.
Ja, ich denke, Pauline und auch Sarah Gigante, für die ist so ein Tag super. Nicht so viele Abfahrten, einfach langer Berg, da kann die auch, denke ich, gut Zeit auf die ein oder andere nochmal gut machen.
Wenn du dich jetzt festlegen müsstest, wer gewinnt die Tour? Also ich meine dich, Lynn, als Expertin, Frauen-Expertin.
Das ist schwierig. Auch Kasia, finde ich, sieht super stark aus wieder. Ich meine, am Ende war das ja letztes Jahr so ein bisschen umstritten. Mit hat sie jetzt der ja auch viel Zeit wegen dem Sturz von Demi gut gemacht und so. Aber bis jetzt macht die auf jeden Fall einen mega guten Eindruck. Ich denke, das Podium sind Demi, Kasia und Ferrand-Prévot.
Aber
in welcher Reihenfolge, weiß ich jetzt nicht.
Okay. Ja, also ich sag Pauline.
Ja.
Also für mich sieht die gerade so aus, wenn die mit dem Finger in der Nase durch die Gegend fährt. Und die war dies ja schon so stark. Und wenn die jetzt wirklich nochmal, also bei einer Frau, die ohnehin schon klein und dünn ist, wenn dir dann auffällt, dass die nochmal dünner geworden ist, dann ist die, muss die ja richtig leicht sein. Also die muss ja nochmal richtig abgenommen haben. Und wenn die dann ihre Watt irgendwie halten konnte, dann weiß ich nicht, also dann kann ich mir gerade irgendwie schwer vorstellen, dass da irgendjemand vorbeifahren kann. Weil die sieht so fit aus. Also, ja.
Vor allen Dingen mit dem Wissen, dass sie sich ja wirklich jetzt konkret auf die Tour vorbereitet hat. Ich meine, bei Roubaix hat sie mega stark gewonnen und da war sie ja nicht mal sicher, ob sie überhaupt starten will und war eigentlich ja auch nur als Helferin dann am Start und ist ja trotzdem allen davon gefahren.
Ja, ich glaube, ihr ist halt auch dieses Mindset-Ding. Ne? Also ist ja natürlich jetzt irgendwie auch mit ihrem Partner auch jemanden, der genauso ist da wie sie.
Der
also
auch gerne trainiert.
Genau, ich glaube, die haben sich ja wahrscheinlich beide ganz gut gepusht in der Vorbereitung. Aber ja, ich kann mir gerade schwer vorstellen, dass dann Demi Wollering sie quasi abschütteln könnte am Berg. Das fällt mir gerade wirklich schwer irgendwie. Ja, und eine Kasia, ja, die ist natürlich gut. Aber ja, ich sag Pauline. Ich gehe mit der Pauline. Andi?
Also sie kommt mir ein bisschen gestresst vor, aber am Ende glaube ich trotzdem, dass Wollering gewinnt. Also sie macht sich, glaube ich, mega viel Druck. Auch so gerade die ganzen Aussagen, die ja von ihr kommen, so, das wirkt für mich einfach nur so ein bisschen, ja, irgendwie Druck ablassen und ja, aber am Ende ist es ja nur diese eine wirklich reine Bergankunft und der Rest der Etappen kommen ihr, glaube ich, dann schon wieder mehr entgegen. Ja, und für mich ist halt, Pauline ist für mich so ein bisschen Dark Horse, weil sie einfach auch noch nicht so viele Rennen dieses Jahr gefahren ist. Ne? Also die Rennen, wie ihr schon gesagt habt, wo sie dann vorne sein wollte, war sie es auch. Aber so insgesamt, weiß ich nicht, hat man das von ihr auch noch nie gesehen, oder? Bei so einer langen Rundfahrt bis zum Schluss vorne zu sein. Von daher würde ich jetzt einfach mal, mache ich mal den Pogacar-Tipp und sage Demi Wollering.
2-1, Andi, 2-1.
Gibt es eigentlich eine Corso-Fahrerin, die vorne mitmischen kann? Naja.
GC nicht. Wir haben ein paar
Franzi Fahrerin Koch hat Start. Auf jeden Fall ein gutes Bein mitgebracht da.
Ja, Franzi Koch, gestern, glaube ich, die aktivste Fahrerin. Ja, sie hat ja ihre Sprinterin verloren, ne? Die ist auch schon ausgestiegen und hat da, glaube ich, jetzt so ein bisschen freie Fahrt und ja, bei einer Etappe wie gestern, die ihr da ganz gut liegt, hat sie einfach mal rollen lassen.
Ja, die fährt super stark. Also es haben auch die anderen deutschen Mädels schon gesagt, dass denen aufgefallen ist, dass Franzi super stark ist. Die ist da immer in der Attacke. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass sie immer eher so auf die frühe Attacke geht, sage ich mal. Mhm. Weil ich glaube, die hätte in dem einen oder anderen Finale da auch nochmal irgendwie was richtig zünden können. Halt ein bisschen später, wenn sie ein bisschen gewartet hätte. Auf der ersten Etappe ist sie schon richtig gute Attacken gefahren, finde ich. Da war es halt einfach unglücklich, da ging es nicht weg. Aber da waren die anderen Etappen, ist sie für meinen Geschmack ein bisschen früh immer losgefahren. Da hätte sie, denke ich, hinten raus auch nochmal losfahren können mit mehr Chance auf Etappensieg. Gerade jetzt nach der deutschen Meisterschaft und so, wo man gesehen hat, wie stark die jetzt gerade drauf ist, auch am Berg.
So wie Mavi Garcia das dann auch gemacht hat.
So war es genau, einfach ein bisschen später im Finale hinten raus, weil die ist ja so stark drauf, so wie sie gerade rumfährt, hat die ordentlich Power gerade.
Aber was denkst du, was ist der Grund, weshalb sie das nicht macht?
Keine Ahnung, ich habe nicht mit ihr gesprochen. Mhm. Weiß ich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob das dann teamintern irgendwie ist, wie da der Plan ist oder was dann ihr Plan auch persönlich jetzt ist. Aber das war jetzt für mich als so als Zuschauer, sag ich mal, hätte ich gedacht, ja, wenn sie ein bisschen länger wartet und am Ende nochmal so eine All-Out-Attacke setzt, sag ich mal, könnte sie da auf jeden Fall auch ankommen, hätte ich gedacht.
Ja. Aber sie hat ja nochmal einen Schritt gemacht, irgendwie auch, ne, auf jeden Fall vom letzten Jahr. Und ist ja auch smart, was so Renntaktik eigentlich angeht, ne? Im Finale
super
und so.
Super smart. Also ich meine, deutsche Meisterschaft gegen die ganzen Canyon-Mädels da zu gewinnen auf einer Strecke, wo man jetzt auch nicht gedacht hat, dass es unbedingt so ganz für sie perfekt ist. Aber da ist sie so stark gefahren, das war wirklich der Wahnsinn. Da hat sie ja mit allen anderen gespielt, sage ich mal.
Ja, da geht es euch mit Franzi Koch so wie mir mit Mathieu van der Poel bei der Tour. Da habe ich mich auch gefragt, was macht er da? Vielleicht hat sie einfach mal Bock gehabt. Gutes Bein dran gehabt, einfach Achtung, fertig, los.
Aber Andi, in dem Fall hast du auch die Telefonnummer von ihr. Du könntest dann quasi mal nachfragen.
Soll ich mal fragen, was soll die Scheiße?
Ja. Naja, also ich meine, sie ist ja trotzdem mega gut gefahren. Und,
ja, ja, auf jeden Fall.
Die Etappe, mit der von wo sie da mit der von Movistar raus war, weiß ich gerade den Namen nicht, da hätte es ja auch gut gehen können. Also ich meine, das Feld verpuckert sich auch schon öfter mal und wenn dann so starke Fahrerinnen vorne sind, dann kann es ja durchaus auch funktionieren. Aber wie gesagt, es war jetzt auch nur so, vielleicht gibt es ja auch genaue Begründung für, aber dann kann man ja für die finale Analyse, kannst du ja nochmal ein Statement von Franzi vielleicht einholen.
Das werden wir machen.
Gut. Alrighty. Ich würde sagen, wir wissen noch gar nicht, ob wir dich dann bei der Nachbesprechung auch, also ich glaube, wir haben schon ausgemacht, dass wir eine Nachbesprechung machen, aber ob wir dich dann nochmal abpassen können, aber wir versuchen das irgendwie hinzukriegen. Irgendwann kannst du nicht. Sonntagabend oder Montag früh. Wir regeln das nachher.
Selber Radrennen auch.
Ja.
Ja, wo fährst du jetzt nächstes?
Bahnrennen in Fiorenzola.
Wann ist das? Sonntag?
Ja, ab Sonntag geht's los. Die sind halt immer abends. Also ich kann vormittags, kann ich, aber oder bis mittags, aber abends halt nicht. Also Sonntagabend fahren wir Omnium, das wird ein bisschen schwierig.
Ja, komm, so 20 Minuten kannst du 20 Minuten kannst du noch
zwischen den Rennen reinfinden. Kurz.
Ja. Der Basti hat ja ausreichend Equipment, wie wir gerade festgestellt haben. Wir wundern uns, wo unser ganzes gutes Equipment ist. Scheint anscheinend bei Basti zu sein.
Ich kann dir auch so ein Reiseinterface mitgeben und das Mikrofon hier.
Ja. Und genau, dann wäre es cool, wenn wir dich eigentlich nochmal wieder dabei hätten.
Absolut. So, der Besenwagen macht Halt bei einer altbekannten Gästin. Und nachdem ich sie letzte Woche schon auf dem Campingplatz genervt habe, können wir gleich nochmal nachfragen, wo das war, treffen wir heute Antonia Niedermeyer bei sich zu Hause in der Hall of Fame Niedermeyer mit illustren Trikots im Hintergrund. Erstmal danke, dass du dir Zeit nimmst. Hallo im Besenwagen.
Antonia. Hi, ja gerne. Freut mich, hier zu sein.
Hi Antonia.
Moin.
Ja, wie war der Urlaub?
Ja, es war wunderschön. Ich war in Slowenien und wir waren auf dem Campingplatz und es war wirklich sehr schön. Bin auch ein bisschen Rad gefahren, habe mir gedacht, ich schaue mal so an, wo auch Pogacar herkommt. Vielleicht hilft es ja was. Und ja, war auf jeden Fall richtig schön.
Und bist du mit ein paar extra Watt nach Hause gekommen, oder?
Ja, ich hoffe mal. Ich spüre schon im Training, auf alle Fälle.
Ich sagte euch, das ist das Jana-Wasser.
Ja, wahrscheinlich.
Kennt ihr das? Es ist das Jana-Wasser. Man muss sich das
aber bestellen. Er ist sogar Partner, oder? Oder Sponsor? Also sie sind Sponsor.
Ja, ja, das ist, er macht Werbung dafür, ja. Deswegen sage ich ja.
Also ich bin auf jeden Fall durch ganz viele Orte durchgefahren und überall hingen die Plakate und lauter Fanmeilen. Also von dem her, vielleicht bringt's was.
Ja, wir hatten ja mit dem Gregor Gasvoda hatten wir mal einen Gast mit slowenischen Wurzeln, der auch Deutsch spricht. Hatte ich ja mal so ein bisschen Interesse, wie es da so abgeht in dem Land. Es scheinen ja echt, kleiner Abschnitt des Herren-Giro, glaube ich, dieses Jahr ging auch durch Slowenien.
Ja, genau, ich glaube, die sind auch da irgendwie gestartet oder so, aber ich weiß es nicht ganz genau.
Genau. Da muss schon richtig was los sein, radsporttechnisch mittlerweile.
Ja, auf alle Fälle. Also sie sind ganz begeistert. Man merkt auch, wenn man da Rad fährt, dass man irgendwie ganz hoch oben im Kurs.
mit Canyon SRAM Trikot auch direkt angefeuert
worden.
Ja, also
die Leute waren auf jeden Fall immer außergewöhnlich nett.
Aber machst du immer Campingurlaub? Ist das so dein Ding oder war das jetzt eher so eine Ausnahme?
Nee, tatsächlich zum ersten Mal. Wir haben da den Camper von einem Freund und das ist eigentlich ganz... ganz cool.
Dein Freund fährt auch ein bisschen Fahrrad, oder?
Genau, ja. Genau.
Ja, wie viel Urlaub war nötig nach dem Giro? Ich weiß nicht, ob du jetzt ist schon wieder so ein bisschen Zeit vergangen, du konntest schon ein bisschen reflektieren, konntest vielleicht schon die ein oder andere Erinnerung anders abspeichern oder verarbeiten. Wie geschafft warst du? Wie war die Rundfahrt für dich? Was waren so die ersten Eindrücke danach?
Ja, es war auf jeden Fall eine fordernde Rundfahrt. Also man merkt, dass das Niveau einfach auch extrem hoch war. Auch die Etappen waren jetzt irgendwie jeden Tag extrem schwierig und das war wirklich sehr anspruchsvoll. Und klar, das erste Mal so als Leader zu fahren und das erste Mal so diese ganze Verantwortung zu haben, war natürlich mental auch ziemlich anstrengend. Und ja, also ich war schon relativ erschöpft, gerade auch mental, so nach dem Giro. Das war eigentlich, glaube ich, mehr so das Thema. Also körperlich ging es mir ganz gut. Da habe ich ihn ganz gut verkraftet. Aber mental war es dann doch anstrengender, als ich gedacht habe.
War das?
Also wir fassen noch mal ganz kurz zusammen. Antonia Niedermayer ist Fünfte im Gesamtklassement des Giro d'Italia Women geworden und hat das weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin gewonnen.
Genau. War das der Grund, weshalb du nicht zur Tour jetzt gegangen bist, weil du unbedingt auch als Leaderin bei einer großen Rundfahrt fahren wolltest?
Also genau, es war auf jeden Fall im Gespräch, dass ich auch die Tour fahre. Aber wir haben uns dann eben als Team und also das Trainerteam, dann die sportlichen Leiter und ich, wir haben uns dann zusammen entschieden, dass es ja besser für mich ist, wenn wir jetzt mal eine kleine Pause machen und wenn sie mir so ein bisschen Ruhe geben. Weil ich bin doch ein Fahrer, dass der immer so ein bisschen sich auch mental auf sowas vorbereiten muss. Und klar, die Form wäre schon da gewesen. Und ich glaube, vom Körper wäre es möglich gewesen. Aber ich glaube, so vom Kopf her wäre es vielleicht ein bisschen zu viel gewesen für mich jetzt, da auch noch die Tour zu fahren, auch gerade mit dem Druck, den wir jetzt doch haben als Team, als Titelverteidiger mit Kasia. Also ich glaube, das wäre dann doch ziemlich viel geworden.
Auch noch mal kurz zur Einordnung. Antonia ist dieses Jahr im Februar 22 Jahre alt geworden. Also da ist noch ein bisschen Zeit auch für diese Aufgaben.
Okay, aber da war quasi der Plan Anfang des Jahres, okay, du fährst auf jeden Fall zum Giro als Leaderin, nicht in der Co-Rolle, wie es dann vielleicht bei der Tour eventuell hätte sein können. Und das war eigentlich so meine Frage. Also es war schon, Giro war Hauptziel und Tour wäre eher so ein Bonus gewesen, wenn du dich halt noch frisch genug gefühlt hättest.
Ja, genau. Also das war auf jeden Fall so das Ziel. Also Giro war ganz klar so das Highlight. Und dann haben wir gesagt, okay, auf der Longlist von der Tour bin ich auf jeden Fall drauf. Und wir schauen dann einfach, wie ich mich fühle, was auch mein Trainer sagt, was mein Kopf sagt, was mein Körper sagt. Und genau, die Entscheidung ist eben so gefallen, wie sie gefallen ist.
Und wie sehr achtest du in der Vorbereitung da drauf, weil du gerade so auch dieses Kopfding ansprichst, dass du da nicht zu viele Renntage hast und nimmst du halt irgendwo auch Belastung raus, auch irgendwie Team-Events raus, um dann irgendwie mehr vielleicht zu Hause zu sein und da eine gewisse Anpassung zu haben? Oder wie regelst du das für dich selbst?
Ja, für mich ist es halt ganz wichtig, dass ich einen konkreten Plan habe, den ich am Anfang von der Saison bekomme. Klar, da können sich immer Kleinigkeiten ändern, aber ich bin eher schon ein Mensch, der sich darauf einstellen muss und ich bin immer ganz froh, wenn ich mich einfach so an diesen Plan entlanghangeln kann und dann da auch irgendwie so weiß, was auf mich zukommt. Und ja, das ist eigentlich auch so das, was wir immer versuchen am besten dann zu machen, dass wir einen guten Plan am Anfang von der Saison ausarbeiten, dass wir dann wirklich die Highlights legen und dass wir dann eben mich da auch mental und körperlich auf die wirklich gut vorbereiten.
Hast du denn jetzt einen Trainer von Canyon SRAM im Moment? Oder ich habe das doch richtig im Hinterkopf, dass Dan Lorang dich auch mal trainiert
hat,
oder?
Ja, tut er immer noch. Also ich bin jetzt wirklich genau. Ziemlich lang bei Dan. Also ich weiß gar nicht, wie lang. Schon seit ich eigentlich Leistungssport mache und nach wie vor glücklich. Und es passt einfach wirklich gut, auch menschlich auf der Ebene. Wir treffen uns tatsächlich auch relativ oft. Ich wohne jetzt auch in der Nähe von Dan. Der wohnt ja in Markrottstein und ich wohne in Weichsee. Also ziemlich nah zusammen. Also passt es ganz gut.
Und fürs Team passt es scheinbar auch.
Ja, ich glaube, wir sind ganz froh. Also Dan bringt halt auch diese Professionalität mit und ist auch, glaube ich, super leicht, mit ihm zu arbeiten. Und die haben immer einen guten Kontakt, einen guten Austausch. Und ich glaube, das ist fürs Team auch immer ganz gut, wenn man auch mal so ein bisschen andere Anregungen hat. Und er bringt ja dann doch irgendwie ziemlich viel Erfahrung auch mit. Und ich glaube, da kann das Team auch gut davon profitieren.
Gibt es denn da bei dir, vielleicht bei dir selbst, auch schon so eigene Überlegungen, in welchem Zeitabstand das dann mit der Tour vielleicht auch mal in Angriff genommen werden kann? Oder dass du hast du so selber ein Gefühl dafür, wie du dich entwickelst Richtung Leaderin und wann du dir das zutraust?
Also wir haben jetzt auf jeden Fall gesagt, dass wir schauen wollen, dass wir nächstes Jahr diese Kombination hinkriegen, Giro und Tour. Nächstes Jahr soll der Giro ja auch früher sein. Dann ist das auch nicht mehr irgendwie so kurz auf knapp.
Gibt es da genauere Infos?
Ich glaube, es ist noch nichts Handfestes, aber anscheinend soll er jetzt auch wie bei den Männern im Mai oder so sein.
Aber,
ich weiß nicht, ob es spruchreif ist. War nur mal so.
Ist da nicht die Vuelta? Ist die Vuelta nicht dann auch?
Die verschieben sie dann nach hinten, auch wie bei den Männern.
Ah, okay.
Oder Plan, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie schon spruchreif ist oder ob das jetzt irgendwie nur Gerüchte sind, aber das, was ich mal so gehört habe. Und dann wäre das natürlich auch ein bisschen entzerrter und dann ist es auch ein bisschen leichter, das dann auch so zu planen. Und da wäre dann schon der Plan nächstes Jahr, dass ich dann Giro und Tour fahre. Aber wie gesagt, es ist bis dahin noch ziemlich lang und kann auch viel passieren. Und da müssen wir mal schauen.
War das denn jetzt beim Giro auch für dich so ein Test, ob du als Leaderin funktionierst, ist das falsche Wort. Ich meine, du hast ja vorher schon eine gute Leistung gezeigt, aber ob du das über so eine Woche irgendwie durchhalten kannst oder über so längeren Zeitraum? Oder war da jetzt wirklich ein konkreter Plan, der, wir fahren auf jeden Fall rein, das Ziel ist auf jeden Fall Top 5? Oder war es eher so, ja, mal gucken, wie weit ich komme?
Also es war auf jeden Fall schon so der Plan, oder ist der Plan vom Team, dass sie mich so langsam daran führen, dass ich in diese Rolle als Leader auch reinwachse und dass sie mir immer mal wieder, sie haben am Anfang immer wieder so kleinere Chancen gegeben, mal einen Tag oder mal die kleineren Rundfahrten wie Romandie, dass sie da mal mich so als Leader eingesetzt haben, aber noch mit ein bisschen Unterstützung. Und der Giro war jetzt eben so, sage ich mal, der erste große Test, ob das auch funktioniert hat. Und ich glaube, es hat ganz, ganz gut funktioniert. Die Mädels, glaube ich, waren auch ganz zufrieden mit mir. Wir haben aber auch viel kommuniziert. Für mich war es auch wichtig, dass sie mir auch Feedback geben oder auch sagen, wenn sie irgendwas nicht so toll finden.
Wie ist das bei dir so, oder wie nimmst du es selbst so wahr mit medialem Druck? Den hat man ja jetzt beim Giro erstmal weniger, muss man ja sagen. Also zumindest jetzt aus der deutschen Perspektive heraus, ne? Kriegt man jetzt nicht sonderlich viel mit. Bei der Tour de France ist das schon ganz anders. Da ist jetzt auch irgendwie die ARD dann am Start. Die berichten auch täglich. Da wird dann auf jeden Fall jede Deutsche, die da ist, mal vors Mikrofon geholt. Wie stehst du dazu? Wie verhältst du dich dazu? Also du machst jetzt alles andere als einen schüchternen Eindruck. Das Ausdrücken geht relativ gut, aber hast du Lust da drauf in Zukunft oder bist du eher so lieber im Hintergrund?
Ehrlich gesagt bin ich lieber so ein bisschen im Hintergrund. Ich bin jetzt nicht so ein Medienmensch, also ich fühle mich da nicht so ganz so wohl vor der Kamera. Klar, es gehört zu dem Job dazu, den wir machen. Ich glaube, das lernt man auch so mit der Zeit. Aber es ist jetzt nicht so meine Welt, genauso wenig wie das ganze Social-Media-Thema. Das ist mir manchmal alles ein bisschen zu viel. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich am Schluss gesagt habe, ja, vielleicht mit der Tour noch mal ein bisschen warten, weil ich sehe jetzt auch auf Social Media, wie viel da los ist, was die Mädels alles machen müssen. Und wie gesagt, das ist nicht so ganz meine Welt und ich fühle mich damit manchmal auch nicht ganz so wohl. Und ja, das ist dann halt auch noch mal ein Punkt, wo man sagen muss, ja, das ist schon auch irgendwie fordernd und anstrengend.
Hast du denn, ich komme auf jeden Fall darauf noch mal zurück, aber hast du denn jetzt aus der Rundfahrt, also es ist ja auf jeden Fall schon mal ein Riesenerfolg, Fünfte im Gesamtklassement und weißes Trikot beim Frauen-Giro gewonnen. Jetzt so, ihr habt bestimmt auch schon, oder hast für dich selbst auch schon mal so ein Feedback-Gespräch geführt zu der Rundfahrt. Was ist dir gut gelungen? Hast du noch irgendwie Kritik? Ist auf allen Etappen alles glatt gelaufen? Wo hast du noch oder wo habt ihr noch gesehen, hier ist noch Potenzial?
Im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Giro. Klar, wir haben uns irgendwie schon im Podium erhofft, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, das Niveau war einfach extrem hoch. Der Giro war extrem hart. Wir haben leider auch diese flache Etappe ein bisschen verhauen. Da waren wir einfach nicht gut genug positioniert, hatten vielleicht auch nicht die Fahrerstärke dabei, die jetzt auf der flachen Etappe uns da wieder ranfahren können. Da wäre halt vielleicht eine Chloe Dygert gut gewesen oder jemand, der halt auch flach richtig drücken kann. Aber klar, das weiß man davor immer nicht. Und es gibt so ein paar kleine Fehler, die wir gemacht haben. Aber ich denke, so im Großen und Ganzen haben wir gut als Team funktioniert. Und ich glaube, im Großen und Ganzen sollten wir da schon zufrieden sein und auch das annehmen und auch akzeptieren, dass halt andere einfach stärker waren und vielleicht auch irgendwie schlauer gefahren sind in manchen Etappen.
Ich habe jetzt gerade gesehen, es ist jetzt halt gerade nichts mit dem Giro zu tun, aber ich jetzt auf deiner Pro Cycling-Startseite bin, dass du jetzt einen Vertrag hast bis 2028. Ist das korrekt?
Ja.
Ja, es ist ein ziemlich langer Vertrag, aber das ist schon auch ganz bewusst von uns so gemacht. Ich meine, ich habe einfach ein extrem gutes Verhältnis mit dem ganzen Team. Ich bin da ja auch irgendwie mit dem Team so in den Profiradsport reingekommen. Ich fühle mich da auch wohl und ich bin halt ein Gewohnheitsmensch. Heißt, wenn ich irgendwie mal so mein Umfeld habe, dann bin ich da auch ganz glücklich drin und bin dann auch eher schlecht mit Veränderungen. Deswegen haben wir gesagt, gerade weil ich auch noch so jung bin, unterschreiben wir jetzt einen recht langen Vertrag. Das ist vielleicht für viele ein bisschen komisch, aber für mich hat sich die Entscheidung einfach richtig angefühlt. Und ich glaube, ich bin da einfach gut aufgehoben und ich merke auch, dass das Team mir das Vertrauen entgegenbringt und mich auch wirklich zu was Großem machen will. Und das ist einfach ganz schön zu sehen.
Ist das eigentlich dann der am längsten laufende Vertrag im Frauenradsport? Kann das sein? Also 28 ist jetzt bei den Männern, also es wird ja immer normaler, dass man den Jungs irgendwie so, keine Ahnung, 5-Jahres-Verträge gibt, gefühlt, oder so 3 bis 5 Jahresverträge. Aber die Frauen, also ich war jetzt gerade verwundert, als ich es gesehen habe. Ich weiß nicht, ob Andi da vielleicht auch
da
mehr weiß.
Da gibt es auf jeden Fall irgendwo eine Statistik, die habe ich jetzt nicht auf der Hand und weiß es auch nicht auswendig. Also ich glaube, bis 28 ist jetzt gar nicht so selten. Also da haben wir auch Fahrerinnen, die bis 28 unter Vertrag sind.
Okay, krass.
Ja, ich glaube, es kommt jetzt immer mehr, dass auch längere Verträge unterschrieben werden. Ja, also ich persönlich bin ein Fan davon, weil wie gesagt, man kann sich halt dann einfach gut entwickeln. Gerade für die jungen Fahrerinnen ist das, glaube ich, nicht verkehrt, wenn die halt auch dann nicht den Druck haben und den Stress mit Vertragsverhandlungen und blablabla.
Ja, definitiv, ja.
Man muss ja sagen, es liegt ja nicht nur an den Teams, sondern auch vor allem an den Sponsoren, die das dann auch langfristig absichern müssen. Und es ist ja auf jeden Fall eine sehr schöne Entwicklung, dass es da im Frauenradsport und auch im Männerradsport immer mehr gibt, die da scheinbar die Sicherheit geben wollen. Ein nachhaltigeres Produkt wird das langsam. Hoffen wir das Beste. Ja, ich warte auf Andi Stauf eigentlich.
Warte auf mich. Ja, ich denke mir die ganze Zeit so, eigentlich ist Antonio ja jetzt der... hast ja schon vor Florian Lipowitz ein Nachwuchstrikot nach Hause gebracht, ne? Da gab es nur noch leider nicht so viel Presse drüber. Aber ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Entwicklung, seit du das letzte Mal bei uns warst. Noch gar nicht so lange her. Und seitdem sind auf jeden Fall einige Erfolge dazugekommen. Ein weiteres Meistertrikot. Im Hintergrund hängen noch ein paar andere Meistertrikots. Ja, wie geht's jetzt weiter bei Antonia Niedermayer? Dies Jahr noch keine Tour de France. Ich denke mal, in den nächsten Jahren kommt dann mal eine. Gehst du dieses Jahr zum Beispiel noch zur WM? Ist das im Rennprogramm vorgesehen oder worauf konzentrierst du dich dieses Jahr noch?
Ja, bei mir geht es jetzt erstmal weiter mit der Romandie noch. Ist auch immer eine ganz schöne Rundfahrt für uns. Ich mag das nicht gern. Schweiz ist natürlich immer toll. Und dann ist eigentlich WM und EM geplant. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig mit beiden, weil das ja in Ruanda ist, die WM dieses Jahr. Und die EM relativ knapp danach ist. Also ich glaube, wir haben irgendwie nur 3 Tage dazwischen, zwischen Straßenrennen und Zeitfahren von der EM. Deswegen werde ich da wahrscheinlich das Zeitfahren bei der Europameisterschaft auslassen und dann nur das Straßenrennen fahren und bei der Weltmeisterschaft dafür beides. Ist jetzt mal so der Plan, wie das dann von German Cycling heißt es ja jetzt, umgesetzt wird oder was die planen. Ja, schauen wir mal. Also eigentlich bin ich mir ziemlich sicher dass ich beides fahren darf. Aber die müssen eben auch schauen, wie sie es logistisch hinkriegen mit WM und EM.
Ja, das ist gar nicht so einfach dieses Jahr für die Verbände, ne? Also man muss ja wirklich auch beide Rennen dann mit Personal, mit Material alles abdecken und das ist schon echt sehr, sehr eng getaktet. Ich auch mal gespannt, wie das bei German Cycling funktionieren wird. Ich habe nur von anderen Verbänden gehört, dass sie mit vielen Rennklassen eben gar nicht das doppelte Programm fahren, sondern sich auf eine der beiden Veranstaltungen konzentrieren.
Ja, ist bei uns auch tatsächlich so, dass wir eben beim Nationalteam schauen müssen, ob man dann Junioren hinschickt oder U23-Fahrer oder wie das jetzt geplant ist, weiß ich nicht genau. Aber es ist natürlich eine extreme Herausforderung mit dem ganzen Transfer und natürlich auch ziemlich kostenspielig.
Aber machst du dir jetzt großartig da Gedanken über die WM in Ruanda oder ist es für dich einfach so, okay, am Ende ist mir egal, wo das ist, Hauptsache ich komme da irgendwie hin und auch wieder zurück? Weil so ist ja auch so alles so gerade ein bisschen heikel da, Situation.
Ja, ja. Ich finde es irgendwie ein ganz schwieriges Thema. Klar, es ist eine tolle Gelegenheit, mal ein anderes Land zu sehen, einen anderen Kontinent. Und ich glaube, es ist auch wichtig für die Entwicklung. Und ich glaube auch, dass Ruanda wirklich ein Radsportland ist. Was ich so gehört habe von dieser Ruanda-Rundfahrt im Frühjahr, sollte es total toll sein und die Leute sollen total begeistert sein. Andererseits ist es halt ein riesengroßer Aufwand und auch gerade in der Zeit, wo es da jetzt auch politisch ein bisschen rund geht, ist es natürlich auch irgendwie so ein bisschen mit einem unguten Gefühl verbunden. Aber ich denke mal, dass wir da nicht so große Sorgen haben brauchen. Also ich glaube, dass es da relativ sicher ist und dass wir uns da nicht so viele Gedanken machen müssen.
Es wurde auf jeden Fall irgendeine Art von Friedensabkommen geschlossen, meanwhile, da in Ruanda. Ich habe es nicht ganz genau verfolgt, aber es spricht jetzt erstmal wieder keiner mehr davon. Es ist aus den harten News erstmal raus. Hoffen wir das Beste.
Ja, ich hoffe auch. Aber wie gesagt, ich glaube, dass so ein Land das schon auch verdient hat, irgendwie diese Chance zu bekommen. Und wie gesagt, ich bin auch mal total gespannt. Ich war noch nie in Afrika. Ich war noch nie in so einem Land und freue mich eigentlich auch drauf, mal irgendwie so was ganz anderes zu sehen.
Ja, alles, was ich gehört habe da von Ruanda, ist auf jeden Fall, ja, wie du schon sagst, müssen absolute Radsport-Freaks und Fans sein. Ja, da komme ich nochmal zurück auf das Social-Media-Thema, denn du hattest auf jeden Fall einen Moment in diesem Giro d'Italia am Ende, der definitiv so ein bisschen viral und weltweit gegangen ist und den ich auch ganz großartig fand. Wir haben ja noch mehr deutschsprachige große Protagonistinnen so im Radsport, einer davon ist Marlen Reusser und die war relativ emotional, als sie da den Gesamtsieg noch abschenken musste am Schluss. Und du hast ja, glaube ich, gar nicht großartig viel weiter dabei gedacht und bist hin und hast sie getröstet. Und das wurde dann eingefangen und das war dann auf jeden Fall mal auf jeder Social-Media-Radsport-Plattform zu sehen, die es gibt. Und wie gesagt, ich fand das großartig. Hast du da noch irgendwelche... Hast du das gemerkt, wie das so rumging, dieser Moment?
Ja, habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ich finde es aber eigentlich irgendwie so, für mich ist es selbstverständlich. Also wenn ich in der Situation wäre, würde ich mir auch wünschen, dass mich einfach jemand in den Arm nimmt oder mich einfach tröstet. Und ich glaube, das hat sie auch auf jeden Fall verdient, weil sie ist so eine faire Sportlerin und so eine nette und liebe und ist auch immer für einen da. Und deswegen ist es für mich jetzt gar nicht irgendwie so ein großes Ding. Und ich finde es auch irgendwie... So, was aus dem gemacht wurde, ist eigentlich für mich auch viel zu groß, weil ich finde, es sollte eigentlich viel selbstverständlicher sein, dass man so ein bisschen Menschlichkeit zeigt und so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche.
Einerseits ja, einerseits nein. Wir hatten Anfang der Woche mit Florian Lippowitz auch mal ein ganz kurzes Interview. Da hat er bei einer Frage auch so eine Antwort gegeben, wo ich ihn fragte, ob er gemerkt hat, ob es im Feld sich die Reaktionen ihm gegenüber verändert haben. Und dann meinte er so, ja, aber ich finde es auch ganz natürlich, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht. Und ja, ist großartig. Ihr seid beide sehr gute Vorbilder und Beispiele, aber Butter bei den Fische, es ist nicht groß immer so und es ist auch wichtig, dass man das sieht und zeigt und lebt. Also ich finde das schon sehr gut.
Ja, aber wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob ich einfach so erzogen wurde oder ob das irgendwie, ob das inzwischen nicht mehr so normal ist, aber ich finde, es sollte wieder auch mehr kommen, dass man einfach mehr Herzlichkeit zeigt und am Ende vom Tag sind wir alle nur Menschen und klar, es ist traurig sowas, aber ich denke mir auch immer, es ist halt auch nur ein Radrennen und das habe ich zu Marlen auch gesagt und klar, es ist in dem Moment traurig und man ist frustriert, aber im Endeffekt zählt am Schluss, dass man gesund ist und dass man irgendwie seine Leute um sich rum hat und ich glaube, das ist viel wichtiger.
Absolut. Aber nochmal Kompliment dafür, für diese Einstellung auch. Ja, sonst die deutschsprachige Radsport-Community, versteht man sich so im Feld? Mit wem hast du noch so, hast du tendenziell so mit außerhalb deinen Teamkolleginnen Kontakte, Freundschaften oder?
Es gibt viele Fahrer, mit denen ich gerne mal ein bisschen Ratsch im Feld. Auch mit Liane verstehe ich mich recht gut oder mit Franzi. Mhm. Es gibt viele Fahrradfahrer, mit denen ich mich wirklich gut verstehe und mit denen man immer mal wieder redet, auch mit Clara und mit Hanna Ludwig, also es sind auch ganz liebe Mädels und klar, während dem Rennen, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist und man die Gelegenheit hat, dann tauscht man sich immer gerne mal ein bisschen aus.
Wie stark verfolgst du die Tour? Wie viel Kontakt hast du zu deinen Teamkolleginnen da? Im Moment kannst du das Finale der 5. Etappe nicht schauen, so wie wir auch, weil das gerade läuft.
Ja, war ich schon ein bisschen böse. Ja. Ja, ich schaue schon immer nach dem Training. Es ist eigentlich immer ein ganz gutes Timing. Nach dem Training schalte ich eigentlich immer die Tour an und dann koche ich nebenbei und mache meine Sachen. Und verfolge immer so die letzten 60 Kilometer. Also schaue ich schon immer, dass ich meine Teamkolleginnen da ein bisschen anfeuern kann, auch wenn sie mich vielleicht nicht hören, aber vielleicht spüren sie es ja. Und ja, ich habe auch Kontakt mit ihnen und schreibe ihnen immer mal wieder. Und ja, bis jetzt machen sie einen ganz guten Job. Jetzt wird es ja ein bisschen schwerer heute. Und ich drücke natürlich die Daumen, dass sie da einen richtig guten Job machen können. Und wenn ich dann hier jetzt fertig bin mit euch im Interview, muss ich natürlich noch die letzten paar Kilometer nachschauen.
Ich kann schon mal spoilern, es läuft auch gut für euch.
Sehr gut. Wo du es gerade schon ansprichst, wollen wir dich quasi auch gar nicht so viel länger aufhalten, damit du es gucken kannst. Aber meine letzte Frage wäre, wie war eigentlich so deine Vorbereitung? Bei den Männern ist ja mittlerweile extrem mit den Höhentrainingslagern, dass sie eigentlich ja fast von Höhentrainingslager zu rennen und dann wieder zurück in die Höhe gehen. Wie war das bei deiner Vorbereitung auf den Giro? Wird das auch immer mehr ein Thema oder stehst du im Höhenzelt? Wie sah das aus?
Wir waren tatsächlich auch im Höhentrainingslager. Also wir waren im Kühtai, das war auch ganz gut. Wir hatten auch wirklich Glück mit dem Wetter und da waren wir auch 2,5 Wochen. Und ja, also wird auch immer professioneller und immer mehr. Und ich glaube jetzt auch das Tourteam war in Andorra davor. Also es ist schon so, dass auch im Damenradsport das Ganze immer mehr kommt. Und ich glaube auch ohne das geht es gar nicht mehr. Also man merkt, dass das Niveau halt einfach extrem hoch ist. Und ich glaube so ohne Höhentrainingslager und ohne dieses harte Training und die Professionalität kommt man heutzutage fast nicht mehr irgendwie in die Top Ten. Das ist echt wirklich, man merkt, die Leistungsdichte ist schon jetzt auch da.
Machst du solche Höhentrainingslager gerne und bist du dann quasi auch gerne einfach auf diesen Trips? Oder nervt dich das jetzt schon so ein bisschen, dass das jetzt auch bei euch vermehrt Einzug hält?
Ja, ich meine, für mich ist es ganz fein eigentlich, weil das Kühtai ist von mir 1,5 Stunden, nicht mal mehr, weg. Also kenne ich auch die Straßen da ganz gut und ist in Österreich, ist für mich auch ganz fein, nah an zu Hause dran. Also für mich ist es eigentlich ganz schön, ich bin gerne in den Bergen. Also ich habe das Trainingslager eigentlich wirklich genossen und auch eben mit den Mädels, mit denen verstehe ich mich auch wirklich gut. Und es war eine ganz entspannte Atmosphäre und wir hatten es wirklich nett.
Ja, schön da oben. Da habe ich auch schon mal ein Trainingslager gemacht.
Nee, ist wirklich schön. Und wie gesagt, wir hatten mega Glück mit dem Wetter, weil wenn das Wetter da natürlich kreiselig ist, dann ist da wirklich auch nicht so schön. Aber wir hatten jeden Tag Sonnenschein und hatten, glaube ich, nur zweimal irgendwie so kurze Schauer. Aber sonst hatten wir echt immer schönes Wetter. Also das spielt natürlich schon auch rein. Wenn man natürlich jeden Tag irgendwie im Regen da erstmal runterfahren muss, ist es auch nicht mehr so toll. Hm.
Wo du eben erzählt hast, dass du natürlich die Tour de France jetzt auch verfolgst und guckst, wie ist das generell bei dir, wenn du so Rennen guckst? Denkst du dir dann so, jetzt wäre ich auch gern dabei oder jetzt würde ich das und das machen? Oder guckst du dir das auch einfach nur ganz neutral an? Oder was heißt neutral, ne? Schon immer mit Fiebern, aber kannst du es so differenzieren oder denkst du dir das mal so, da würde ich jetzt gerne auch dabei sein?
Ganz unterschiedlich. Also wenn das Wetter schlecht ist, denke ich mir, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich gerade drinnen bin. Aber
also eine schöne Wetterfahrerin.
Natürlich, ich gehe nur beim schönen Wetter Radfahren. Ich wünschte. Nee, ich denke mir schon manchmal, ja, jetzt wäre ich auch gerne dabei. Aber andererseits war es ja auch meine Entscheidung jetzt. Und ich denke mal, dass wir da wirklich ein gutes Team bei der Tour haben. Und ich freue mich dann auch, wenn ich die Mädels mal im Fernsehen sehen kann und sie einfach so von daheim aus unterstützen kann. Aber ja, klar, wenn dann so schöne Bergetappen sind, denke ich mir schon manchmal, da würde ich jetzt auch gerne rauffahren und mich richtig schön quälen.
Abschlussfrage von mir, die nehme ich Andi Stauf aus dem Mund. Du hast vorhin gesagt, du machst dein Training und dann machst du Tour an und kochst was. Bestes Standardgericht nach dem Training, was isst du am liebsten? Oder was kochst du?
Ganz unterschiedlich tatsächlich, aber ich mag total gern so eine richtig frische Bowl, also mit Salat und dann mit Couscous oder mit Quinoa und dann irgendeinen Mozzarella oder irgendeine Proteinquelle, ein paar Kichererbsen. Also ich bin also ja immer, was wir gerade so im Kühlschrank haben, was gerade da ist, ein paar frische Beeren. Heute hatte ich noch Wassermelone mit drinnen. Also ich bin da immer ganz kreativ. Gibt es eigentlich gar nicht so das Gericht, das ich jetzt immer koche nach dem Radfahren, sondern eigentlich immer so, was der Kühlschrank so hergibt.
Was wollen wir noch wissen?
Jetzt ist noch die Chance.
Nee, ich bin soweit zufrieden.
war knackig.
Würde ich auch sagen.
Ich auch eigentlich.
Ich habe also bewundernswert, dass du nach dem Training die Geduld aufbringen kannst, dann noch alles Mögliche für so eine Bowl reinzuschnipseln. Das wird mir auf jeden Fall viel zu lange dauern.
Ja, ich mache das ganz gern. Also Jakob, mein Freund, und ich, wir kochen beide total gern. Und das ist irgendwie auch so ein kleines Hobby von mir. So kochen, backen, das mache ich schon wirklich gern. da passe ich mit Ricarda ganz gut zusammen. Das ist anscheinend irgendwie so ein deutsches Ding.
Sehr gut.
Nächste Runde, Trainingrunde. Gesponsert.
Jani, ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, du kannst dir nicht vorstellen, wenn du vom Training noch zurückkommst und geschafft bist, so viel zu schnippeln. Und ich wollte schon reinschreien, ich weiß genau, was du machst dann.
Ja, des Öfteren bin ich da auf jeden Fall mit Löwenanteil bestens bedient, beziehungsweise unterstützt. Die machen Bio-Fertiggerichte und die Zusammensetzungen sind eigentlich auch speziell auf Sportler ausgelegt, egal ob du jetzt im Hobbybereich bist oder ambitionierter. Du kannst dir einfach da aus verschiedenen Sorten was auswählen. Die Dinger sind eigentlich in 3 Minuten heiß gemacht, dann reicht das schon. Wenn du ein bisschen mehr Hunger hast, Reis dazu. Oder die haben jetzt auch Bolognese neu mit dabei. Da kann man sich dann schön noch ein paar Gnocchis in den Topf hauen und dann hast du innerhalb von ein paar Minuten wirklich sehr viel, sehr gutes Essen vor dir.
Ja, was sind sonst deine Lieblingsgerichte bis jetzt gewesen?
Also ich muss sagen, ich wechsle da immer so ein bisschen zwischen manchen Gerichten mit Fleisch und auch vegetarisch. Also vegetarisch zum Beispiel ist das Linsendal halt super. Kannst du Reis dir dazu machen, bist du danach auch super gesättigt. Da sind in jedem Gericht viele Proteine drin, komplexe Kohlenhydrate. Wie gesagt, alles auch noch aus 100% Bio-Zutaten. Also schmecken tut das Ganze dann auch noch. Das ist ja auch nicht so wichtig. Und ja, ich mag so gern das Chipotle-Chili gerne und wie gesagt die Classic Bolognese für eine Bolognese aus dem Glas auch sehr gut.
Ja, und wer Andi kennt, das Ganze ist nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Kraftsportler sehr gut geeignet.
Ja, du kannst dir das, genau, eben wie du es brauchst. Ne? Entweder kannst du dann eine ganze Portion essen, dann hast du auf jeden Fall eine ordentliche Menge an Proteinen. Man kann es aber auch ganz gut aufteilen auf 2-3 Portionen, wenn du dir eine Beilage dazu machst. Also da hast du wirklich viel von so einem Glas.
Ja, also Bock bekommen, nicht so viel zu schnippeln wie Antonia Niedermeyer nach dem Training, dann geht einmal auf löwenanteil.com und wenn ihr dann bei eurer nächsten Bestellung den Code Besenwagen, alles groß geschrieben, eingebt, dann bekommt ihr mit uns 10% Rabatt auf die Bestellung. Also viel Spaß damit und guten Appetit. Ja, dann geht's bei dir ja so schnell, dass wir in, weiß ich nicht, 1,5-2 Jahren schon wieder nächste Karrierestufe beleuchten können. Und ich würde sagen, erstmal vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank für deine Zeit. Und wir sind gespannt, was als nächstes ins Haus steht bei dir. Wir verfolgen das und wünschen viel Spaß und Erfolg dabei.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao. Alles klar. Ciao. Ciao.